Einen wunderschönen guten Abend, liebe Maria.
Einen wunderschönen Abend, lieber Tobias. Und frohes neues Jahr.
Ach so, stimmt ja, wir hatten da ja was. Auch dir wünsche ich in diesem neuen Jahr nur das Beste und mögen alle deine Wünsche in Erfüllungen gehen.
Vielen Dank. Hast du auch schon den Sekt kalt gestellt?
Ja, genau. Es gibt heute kalten Sekt statt heißem Tee.
Genau. Jetzt, und hier hängen auch schon über die Luftschlangen und ich warte sehnsüchtig auf Mitternacht.
Ja, keine 7 Stunden mehr.
Oh ja, stimmt. Und alle Leute denken jetzt, wir sind ein bisschen verrückt geworden.
Geringfügig.
Oder ein bisschen verrückter als sonst. Und dazu kann ich gleich die Anekdote erzählen, dass bevor ich zum Kölner Stammtisch gestoßen bin, gab es wohl mal eine Neujahrsfeier am 25. März, wo dann irgendwie angestoßen wurde, sehr heimlich, weil man sich ein wenig schämte, sich ein frohes neues Jahr zu wünschen am 25. März. Aber heute ist ja gar nicht der 25. März, heute sollte der 18. März sollte sein, wenn diese Folge rauskommt. Wenn wir aufnehmen, ist doch nicht ganz der 18. Und warum wir uns am 18. März ein frohes neues Jahr wünschen, das erfahrt ihr, wenn ihr diese Folge hört.
Ja, wenn ihr dann auch bis zum Ende dran bleibt.
Exakt.
Heute geht es um Anhang C und D. Aber bevor wir soweit sind, hast du denn einen Tee oder bist du auch beim kalten Sekt geblieben?
Ich habe mir einen Tee gemacht, denn ich habe zufälligerweise aus meinem Tee-Adventskalender die Nummer 21 gezogen. Und das ist, wie einige vielleicht wissen, der Tag der Wintersonnenwende. Und die wird heute auch noch ein Thema sein in unserer Folge. Und dieser Tee enthält Hagebutten, Hibiskus, Orangenschalen, Ceylon-Zimt, Nelken, Äpfel, ätherische Öle, Orange, Mandarine, Nelke, Lavendel und Zimt. Und die Nelken, die riecht man wirklich extrem raus aus diesem Tee. Also es ist ein sehr starker Nelkengeruch.
Nelken.
Yum, yum, yum.
Und bei mir gibt es heute nur eine kalte Apfelschorle. Ich bin direkt von der Arbeit mich nur umgedreht, mich hingesetzt. Irgendwie keine Zeit für irgendetwas aktuell. Bei mir ist so bis zum 8.4. absolutes Land unter. Und deshalb muss ich jetzt heute Abend mit einer kalten Apfelschorle vorlieb nehmen.
Aber du hast dich eingefunden.
Ja, natürlich, natürlich.
Um diesen großen Tag zu begehen.
Ja, ne, man kann nicht immer mit einmal, man kann nicht mit jedem das neue Jahr inmitten des menschlichen Jahres feiern.
Das ist korrekt.
Aber dann würde ich sagen, bevor wir jetzt endlich mal auflösen, wie das damit zu tun hat, lass uns doch mal als erstes in den Anhang C starten. Oder nee, du möchtest wahrscheinlich als erstes Feedback vortragen, oder?
Genau, ich habe noch ein Feedback gefunden auf YouTube, weil uns gibt es jetzt ja auch auf YouTube und auch da kann man Kommentare schreiben. Und das hat Lukas gemacht. Möchtest du mal vorlesen?
Ich weiß nicht, wie das Jahr 2023 ohne diesen Podcast gelaufen wäre. Aber ich weiß, dass ich auf jede der 30 Folgen immer sehnlichst gewartet habe. Und der schlimmste Moment dann war, wenn ich die neueste Folge durch hatte und nun lange warten musste, bis die nächste kommt. Und nun ist Schluss. Maria, Tobias, nein! Es geht weiter mit anderen Geschichten, Hintergründen und Besprechungen. Maria, Tobias, danke.
Bitte, bitte.
Dem schließe ich mich nur an. Ja, du hast es gesagt, die Folgen kommen immer mit ein wenig Verzögerung auch auf YouTube raus. Das, der Grund dafür ist, das Intro ist lizenzierte Musik. Wir haben dafür natürlich eine Lizenz. Aber wir kriegen halt immer ein Copyright-Claim bei Google, bei YouTube. Und da ist das Problem, dass wir erst Einspruch einlegen müssen, in der Zwischenzeit aber Werbung geschaltet wird, von denen wir aber auch überhaupt nichts haben. Und das möchte ich natürlich nicht. Also unsere Podcasts sollen natürlich werbefrei bleiben. Höchstens vielleicht mal für die DTG oder für die Veranstaltung, wo man uns findet. Aber ich möchte jetzt nicht, dass irgendein Lizenznehmer Geld verdient, obwohl wir eine Lizenz haben. Deshalb werden die Sachen immer erst privat veröffentlicht. Dann muss ich warten, bis der Copyright-Claim kommt. Dann kann ich Einspruch einlegen. Dann muss ich warten, bis der Copyright-Claim gesagt wird, ja, okay, passt alles. Und dann kann ich sie veröffentlichen. Das habe ich bei im Prinzip allen Podcasts, die auf YouTube sind. Und deshalb dauert es manchmal einen Augenblick länger, bis sie auf YouTube verfügbar sind.
Was ein Stress.
Ja.
Ist das ein Zeichen dafür, dass wir für die nächste Staffel ein neues Intro haben sollten?
Ich glaube, dass das Problem ist, dass die meiste Musik heutzutage, also wir kaufen ja lizenzierte Musik ein und die sind halt alle bei YouTube und Co. halt hinterlegt. Und da hast du das Problem mit jedem. Also wie gesagt, bei allen Podcasts der DTG habe ich das Problem. Und wenn wir nicht anfangen, selbst zu komponieren, was halt ein wenig schwierig wird bei meiner künstlerischen Talent, würde ich es mal lieber lassen.
Dein künstliches Talent?
Genau, mein künstliches Talent.
Okay. Tja, aber ich habe mir sagen lassen, die Folgen wären nicht schlechter, wenn man sie später anhört.
Oder ein zweites Mal anhört.
Oder ein drittes Mal.
Korrekt. Dann lass uns doch mal reinschauen in den Anhang C, die Familienstammbäume. Mensch, heute habe ich es aber auch wieder mit den Artikeln.
Und hast du sie komplett durchgelesen?
Ja, natürlich. Es war die ganzen 5 Seiten habe ich durchgelesen. Ich glaube, es waren 5 oder 6. Mit mehr waren es ja wirklich nicht.
Ja, so viel lernen wir ja auch nicht drin. Es sei denn, man möchte sich irgendwie Inspiration für Babynamen holen und gerne seine Kinder nach Hobbits benennen, dann empfiehlt sich zum Beispiel der Name Flammbart, ja. oder was haben Mirabella oder was haben wir noch Schönes? Saradas, alles wunderbare Babynamen. Ja, was diese Stadt. Auf jeden Fall. Also ganz toll. Falco, Pausbacken, Beutlin, genau. Also was diese Stammbäume sind, wie wir in der kleinen Einführung erfahren, ist irgendwie die Familien von den Gästen bei Bilbos und Frodos Geburtstagsparty, plus ein bisschen was über die Familie von Sam. Und ja, das ist für alle, die entweder sich sehr für Hobbits interessieren und irgendwie Roleplaying machen wollen, oder für Leute, die selber Hobbits sind. Denn wir erfahren ja in der Einführung über Hobbits, dass überhaupt waren alle Hobbits sehr sippenbewusst und rechneten mit großer Sorgfalt ihre sämtlichen Verwandten zusammen. Sie zeichneten lange und ausführliche Stammbäume mit unzähligen Verzweigungen. Wenn man sich mit Hobbits befasst, ist es wichtig, sich zu erinnern, wer mit wem verwandt war und in welchem Grade. Das heißt, diese Anhang C, die Hauptgruppe von diesem Anhang C sind Hobbits.
Was ich sehr faszinierend finde, weil das Kapitel heißt nicht Hobbit-Familienstammbäume, sondern nur Familienstammbäume. Und ein nicht ganz sattelfester Leser oder Leserin könnte natürlich da auch andere Familienstammbäume drin vermuten.
Ja, von anderen Charakteren. Aber die kommen ja teilweise schon im Kapitel davor, nee, im Anhang A vor, weil da ist ja zum Beispiel Aragons Stammbaum drin oder
Durin.
Genau, oder Gimli. Gimli, so heißt die Person. Gimlis Stammbaum ist drin.
Ja, wobei ja. Als Stammbaumgrafik. Ich blätter gerade noch mal durch, ist tatsächlich, zumindest in meiner Ausgabe, nur Durin enthalten.
Ja, es kann sein. Bei den Königen von, oder bei den numinorischen Herrschern ist ja nur diese Liste drin und kein Stammbaum. Aber man kann ihn sich dann selber malen, falls man möchte.
Gut, hätten wir das Thema auch, gehen wir zu Anhang D rüber. Oder möchtest du noch was zu den Orbit-Namen sagen?
Nicht so schnell. ich möchte noch ein bisschen darüber reden, wie die Namen in diesem Stammbaum zustande kommen. Denn falls jemand von euch die englische Ausgabe liest und die mal vergleichen möchte mit der deutschen Ausgabe, wird die Person feststellen, dass da einige Namen nicht übereinstimmen. Sowohl Vor- als auch Nachnamen wurden teilweise übersetzt. Und wie diese Namen zu übersetzen sind, darüber hat Tolkien sich natürlich auch wieder Gedanken gemacht. Denn als der Ringe veröffentlicht wurde, dann kam es eben auch zu Übersetzungen. Und die erste Übersetzung war die schwedische Übersetzung. Und die hat Tolkien nicht besonders gut gefallen. Vor allem die Namen haben ihm nicht so gut gefallen. Und daraufhin hat er dann ein Guide to the Names in the Lord of the Rings geschrieben. Also quasi eine Übersicht darüber, wie er gerne die Namen im Herrn der Ringe übersetzt haben möchte. Und diesen Guide findet man auch schon mal unter dem Namen Nomenklatur. Und der ist veröffentlicht im Reader's Companion von Hamilton Skull. Natürlich nicht auf Deutsch. Und darum möchte ich jetzt ganz kurz über die Tolkiens Übersetzungsvorschläge für die Namen von unseren 4 Lieblingshobbits sprechen und was Tolkien sich da eben vorgestellt hat. Fangen wir doch mal an mit dem Namen Baggins. Bei uns Beutlin.
Soll an Bag, Tasche, Beutel erinnern. Vergleiche Bilbos Gespräch mit Smaug im Hobbit und angedacht von Hobbits mit Bag End, einer Sackgasse assoziiert zu werden. Dem lokalen Namen für Bilbos Haus. Es war der lokale Name für den Hof meiner Tante in, oh Gott, ich liebe diese englischen Städte. Worcestershire?
Ich weiß, wie man es sagt, aber ich kann es selber nicht richtig aussprechen.
Ich habe es in meinem Kopf, aber es will irgendwie nicht raus.
Ich glaube, es ist Worcestershire oder sowas.
Shire vergleiche auch Sackville Baggins. Die Übersetzung sollte ein Element, das Sack, Beutel, Tasche bedeutet, enthalten.
Ja, das ist ja bei uns gegeben. Beutlin. Keine Assoziation mit der Sackgasse. Dann hätte er halt Säcklin heißen müssen oder so.
Bilbo aber Sackgasse.
Ja. Nee, Bilbo aus der Sackgasse.
Ja. Aber nee, Entschuldigung, wenn ich nochmal reingrätsche. War die erste Übersetzung wirklich die schwedische? Ich dachte, die niederländische wäre die erste Fremdübersetzung gewesen.
Das kann auch sein, aber ich weiß, dass Tolkien diesen Guide geschrieben hat, nachdem die Schwedische rauskam.
Weil die so furchtbar war. Und dann weiß ich mich noch, dass Marguerite Caru mit Tolkien auch im Briefaustausch stand, was die deutsche Übersetzung betrifft.
Genau, darum heißt das Auenland und nicht der Gau.
Sehr angenehm. Wie sieht's denn bei Gamgee aus, liebe Maria?
Soll ich vorlesen?
Gerne.
Ein seltener Nachname in England. Ich kenne seine Herkunft nicht, er scheint nicht englisch zu sein. Es ist auch ein Name für Baumwolle, jetzt ungebräuchlich, aber mir aus meiner Kindheit bekannt. Abgeleitet vom Namen von S. Gamgee, gestorben 1886, einem ausgezeichneten Chirurg, der Gamgee-Tissues, Gamgee-Gewebe erfunden hat. In einer Übersetzung wäre es am besten, diesen Namen als bedeutungslos zu behandeln und ihn mit den Anpassungen in die Rechtschreibung zu übernehmen, die notwendig erscheinen, um ihn an den Stil der jeweiligen Sprache anzupassen. Und darum wird der Gamgee bei uns geschrieben mit D-S-C-H, Gamgee.
Aber interessant, dass S. Gamgee, gestorben 1886, ein ausgezeichneter Chirurg. Das muss ich im Nachgang erstmal raussuchen, was Gamgee-Tissue ist und wie das aussieht.
Das ist, glaube ich, so ein medizinisches Gewebe. Ich weiß nicht, ob da noch was
Gamgee-Tissue ist. Genau, ein chirurgischer Verband.
Ja, warum Tolkien Sam danach benannt hat.
Ja.
Frag das bitte Tolkien persönlich. Aber er hat ja auch mal einen Brief bekommen von einem S. Gamgee.
Ja.
Oder von einem Sam Gamgee. Und hatte dann Angst, das hat er mich in einem anderen Brief erzählt, dass ihn jetzt auch ein S. Gollum schreibt.
Ui.
Aber es ist anscheinend nicht passiert.
Wo war das denn? Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Tollcast-Folge ging es auch jemand darum, dass jemand Gollum hieß und Briefe geschrieben hat. Also es scheint tatsächlich Leute zu geben, die mit Nachnamen Gollum heißen.
Tja, was gibt es nicht auf dieser Welt?
Gut, dann will ich mal mit Brandybuck weitermachen.
Richtig.
Und das ist ein seltener englischer Name, den ich irgendwo gefunden habe. Seine Herkunft im Englischen ist unbedeutend. Im Herrn der Ringe soll er offensichtliche Elemente aus Brandywine River und dem Familiennamen Old Buck enthalten. Letzterer enthält das Wort Buck, Tier, entweder altenglisch Buck, Rehbock oder Buka, Ziegenbock. Wahrscheinlich habe ich das Altenglische jetzt wieder grandios falsch vorgelesen. Aber
ich glaube, es ist richtig so.
Okay, aber verzeiht's mir, ich bin des Altenglischen leider nicht mächtig.
Was?
Ja, da habe ich gleich noch, wenn wir gleich beim Kalender sind, noch eine nette Anekdote.
Okay, auf jeden Fall Altenglisch Buck ist offensichtlich kognat zu Deutsch Bock. Damit ist Brandy Bock schon sehr gut übersetzt. Und dann haben wir noch die Familie Tuk, ein Hobbitname unbekannter Herkunft, der das hobbitische Tuk wiedergibt. Er sollte daher beibehalten und nach dem Laut weggeschrieben werden, je nach der Sprache der Übersetzung. Die Vornamen der Tuks sollten in der Form und Rechtschreibung des Textes erhalten werden, als Peregrin, Paladin, Adelard, Bandobras und so weiter. Also bei Tuk handelt es sich um einen unübersetzten Namen im Original Hobbitisch. Und was es mit dem Original hobbitischen Sprache auf sich hat, das besprechen wir dann in der nächsten Folge.
Okay.
Also alle Übersetzungen von mir gerade, falls ihr das Englische mächtig seid, dann sucht mal nach diesem Guide to the Names in The Lord of the Rings. Den gibt's auch, soweit ich weiß, im Internet frei verfüglich oder ihr holt euch diesen Reader's Companion, der auch ziemlich gut ist. Und da schreibt Tolkien teilweise sehr interessante Sachen über diese Namen und erklärt halt auch relativ viele Hintergründe zu Dingen.
Meine Überlegung ist, ist der im Reader's Companion wirklich vollständig? Ich meine mich nämlich ganz dunkel zu erinnern, mich mal mit René von Rauschenberg unterhalten zu haben. Es gab dieses Werk auch mal als eigenständiges Buch, als eigenständiges Heft sozusagen, wurde dann allerdings vom Tolkien Estate einkassiert, also war was Offizielles. Und er meinte, dass bei Skull und Hammond die Sachen, also ist jetzt schon 5, 6, 7, 8 Jahre her. Ich meine mich zu erinnern, dass René meinte, dass im Readers Competition
Companion,
nicht alles enthalten ist von dem ursprünglichen Werk.
Das kann sein. Wenn du mir einen kurz gibst, dann kann ich meinen holen und reingucken.
Ich habe das Heft, das Originalheft leider nicht. Also das ist halt eines der Bücher, das man, wenn überhaupt, nur für vierstellige Summen kriegt. Und
so, ich habe eine PDF davon. Ich weiß nicht, wo die herkommt.
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, es war einfach nur mal so, hätte ja sein können, dass du was Näheres wusstest. Es hilft auf jeden Fall. Also wer sich interessiert für den Namen, da findet man mehr als genug Stoff drunter drin.
Und das Spannende ist, dass Tolkien die eben auch mit Hinblick auf die deutsche Übersetzung geschrieben hat. Von daher stehen da manchmal Sachen drin, die für Deutsch relevant sind oder relevanter als für andere Sprachen.
Gut, dann haben wir diese vier Seiten jetzt erfolgreich behandelt.
Ja, es tut mir sehr leid, dass wir nicht jeden einzelnen Namen besprochen haben und gesagt haben, ach ja, die Person ist auch gestorben. Interessant.
Ja. Kommen wir zu einem sehr interessanten Thema, dem Anhang D, Kalender.
Ja, das Thema, auf das ich mich jetzt schon seit einem halben Jahr freue, denn ihr wusstet es nicht, aber Kalender sind eine meiner Spezialinteressen.
Ah.
Aber ich verspreche, ich werde mich zurückhalten und nur die allerwichtigsten Dinge erklären. Aber es könnte sein, dass dieser Abschnitt einen etwas realweltlicheren Bezug bekommt als andere Kapitel. Ja, also wir haben diesen wunderschönen Anhang D. Er fängt an mit einer Kalenderübersicht und dann erklärt Tolkien verschiedene Arten von Kalendern. Und wie er das tut, ist teilweise, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, ziemlich unverständlich, wenn man sich nicht irgendwie die Zeit nimmt, das zu durchdenken, was er da erzählt.
Ja, und vor allem möchte ich ganz kurz hier einfach nochmal anmerken, das, was gerade eher so, gerade weil es halt nicht nur um den Auenland-Kalender geht, was natürlich für das Verständnis auch relevant ist, wie nachher sich der Auenland-Kalender zusammensetzt, heißt dieses Kapitel Auenland-Kalender, wovon man natürlich im ersten Augenblick ausgeht, okay, hier wird es nur um den Auenland-Kalender gehen, tut's aber nicht, wohingegen im Kapitel Anhang C, die Familienstammbäume, worüber man denkt, es könnte vielleicht auch andere Familienstammbäume sind, es sich nur um den Hobbit-Familien handelt. Finde ich also sehr interessant, was die Benamung der Anhänge betrifft.
Aber der Anhang heißt ja nicht so, sondern nur dieses Kapitel im Anhang heißt Auenland-Kalender und dann das nächste Kapitel in diesem Anhang heißt Die Kalender.
Okay, das ist bei mir in meinem E-Book, da ist es einfach nur Auenland-Kalender, ist halt die Überschrift von Anhang D. Also Anhang D heißt Auenland-Kalender. Und dann gibt es dazu ein Unterkapitel, die Kalender und mehr nicht.
Okay, dann ist das nicht korrekt.
Also unter die Kalender sind auch die Auenland-Kalender aufgeführt, aber das hat auch ganz viel mit den Eldern, mit den Numenoran, mit den Elben, mit Eladris. Aber gut, jetzt.
Also eigentlich hat dieser Anhang, der hat eigentlich zwei Kapitel, nämlich der Auenland-Kalender mit dieser Tabelle drin und dann die Kalender.
Ja.
Okay. Und wir fangen jetzt aber an mit einem Exkurs über die Kalender in unserer Welt, denn ich denke, es ist viel leichter, diesen Anhang zu verstehen, wenn man sich ein bisschen Vordenken darüber gemacht hat, wie Kalender in unserer Welt eigentlich funktionieren. Und wir haben einen Kommentar im Discord bekommen von Diro. Möchtest du ihn einmal vorlesen, Tobias?
Hallo, die letzten Tage habe ich einmal in Anhänge D der Auenland-Kalender hereingelesen und mich beschäftigt eine eher auch astronomische Frage. In unserer Welt dreht sich die Erde um die Sonne. Daraus resultiert das Jahr mit 365 Tagen und durch die Schräglage der Erdachse die Jahreszeit. Die Grundlage für Jahreslauf und Tolkiens Kalender. In Tolkiens Welt umkreist aber die Sonne einmal am Tag Arda, sei es in der flachen Version des ersten und zweiten Zeitalters und auch später in der runden Form nach dem Untergang von Numenor. Immer kreist Ares täglich um den Himmel. Für irgendeine Jahresberechnung, speziell auch 365 Tagen, gibt es also keine Grundlage. Genauso gut hätten zum Beispiel die Elben aufgrund der Vorliebe für die Zahl 12 eine Zeitspanne von 144 Tagen als Jahr festlegen können, was aber reine Willkür wäre, ohne astronomischen Hintergrund. Auch die wiederkehrenden Zyklen der Jahreszeiten finden keine Erklärung, wenn die Sonne täglich um Arda kreist. Oder habe ich da was verpasst und Arda kreist jetzt doch irgendwie um die Sonne?
Ja, das ist natürlich eine berechtigte Observation, die Diro gemacht hat. Und das stimmt auch, wenn man davon ausgeht, dass in Mittelerde die Sonne wirklich um die Erde kreist und nicht andersrum. Aber Tolkien sagt in diesem Anhang explizit, dass sie das nicht tut. Und Florian hat dann dazu geschrieben, ich glaube, es gibt Da gibt es keine Erklärung zu. Als Tolkien in den 1950er, 1960ern eine gesucht hat, hat er Sonne und Mond in ihren astronomischen Formen übernommen und alle mythischen Ideen, dass sie von Maya über den Himmel gefahren werden, dass sie aus Früchten der zwei Bäume stammen, eliminiert. Also Tolkien hat einfach diese Konzeption von der Sonne als Fahrzeug oder so weiter aufgegeben und hat stattdessen die astronomischen Gegebenheiten unserer Welt übernommen. Die Rolle hat noch geschrieben, dass er das irgendwie schwierig findet, weil Tolkien immer gesagt hat, dass es alles konsistent sein muss innerhalb einer Fantasy-Welt. Und darauf würde ich antworten, dass einmal das Silmarillion nicht so veröffentlicht wurde, wie Tolkien sich das vorgestellt hat, weil er es nicht veröffentlicht hat. Das heißt, er hätte vielleicht eine andere Version geschrieben noch, wenn er gekonnt hätte. Andererseits besteht ja erstmal kein Widerspruch darin, dass im dritten Zeitalter, wo es sich um Geschichtsschreibung im weitesten Sinne handelt, dass es da eben Legenden gibt, die aus dem ersten Zeitalter stammen, die nicht unbedingt wahr sind. Darüber hatte ich auch schon öfter mal geschrieben. Man kann das Silmarillion als Legenden des dritten Zeitalters betrachten, also als Geschichten, die nicht unbedingt auf einer historischen Grundlage basieren oder historisch korrekt sind oder sowas. Von daher würde ich da keinen Widerspruch sehen erstmal. Warum habe ich jetzt damit angefangen, obwohl ich gesagt habe, es geht um Kalender in unserer Welt? Tolkien schreibt im Hang D, das Jahr war zweifellos genauso lang, 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten, 46 Sekunden. Denn wenn jene Zeiten auch gerechnet nach Jahren und Menschenleben lange her sind, so sind sie doch für das Gedächtnis der Erde nicht fern. Tolkien sagt ja explizit, der Tag im Mittelerde ist genauso lang wie unserer Tag. Und jetzt kommen wir zu Kalendern in unserer Welt. Dioro schreibt ja, dass sich unser Jahr daraus ergibt, dass die Erde um die Sonne sich dreht.
Ja.
Und das ist erstmal nicht ganz korrekt.
Oh.
Ich versuche jetzt mal zu erklären und die folgenden Erklärungen sind sehr starke Vereinfachungen. Also falls wir uns Astronominnen zuhören, es tut mir sehr, sehr leid. Ihr dürft gerne eine lange E-Mail schreiben, in dem ihr alles haargenau erklärt, aber ich versuche es jetzt mal möglichst einfach runterzubrechen. Also, zu dem Zeitpunkt, als unser Kalender erfunden wurde oder sich entwickelt hat, unser Kalender, mit meine ich den gregorianischen Kalender, der basiert auf dem julianischen Kalender, der basiert auf älteren römischen und eventuell auch griechischen Kalendern, der geht davon aus, dass die Sonne um die Erde kreist. Denn wir haben es hier mit einem geozentrischen Weltbild zu tun. Nach Claudius Ptolemäus, das war ein Astronom, der von ca. 100 bis 160 nach Christus gelebt hat. Und erst Nikolaus Kopernikus hat dann bewiesen oder hat herausgefunden, dass die Erde um die Sonne kreist. Und der hat gelebt von 1473 bis 1543. Zu diesem Zeitpunkt war der julianische Kalender schon über 1400 Jahre alt. Er wurde dann kurze Zeit später reformiert in den gregorianischen Kalender, darüber will ich gleich was erzählen. Aber zu dem Zeitpunkt, als unsere Kalender sich entwickelt haben, dachten die Leute, die Sonne kreist um die Erde. Oder zumindest haben sie nichts anderes Gegenteiliges angenommen.
Also der ursprüngliche Kalender, der julianische. Weil der Nikolaus Kopernikus, der ist ja schon nach der richtigen Stellung. Oder habe ich dich falsch verstanden?
Nee, der Nikolaus Kopernikus, das muss ich gerade mal selber genau gucken, wann das war. Die gregorianische Kalenderreform war 1582, also okay, 40 Jahre ungefähr nach dem Tod.
Okay, das war jetzt also einfach nur, dass es kurz nachdem er im Prinzip rausgefunden hat, dass es eigentlich anders ist, also kurz im Sinne von knappe 50 Jahre später, hat man dann den Kalender entsprechend angepasst.
Ich glaube nicht, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen der Kalenderreform und ihm gibt, aber das werde ich gleich nochmal erklären. Aber worum es mir jetzt erstmal geht, ist, dass unser Kalender auf einer geozentrischen Weltsicht basiert. Und warum tut er das? Ich versuche es jetzt zu erklären. Also, wenn man von der Erde aus die Sonne betrachtet, dann sieht es so aus, als ob die Sonne um die Erde wandern würde. Und zwar tut sie das entlang einer bestimmten Laufbahn im Himmel. Und sie hat das mal getan in der Laufbahn von bestimmten Sternbildern. Und das sind die Tierkreiszeichen, also die Sternzeichen im Horoskop und so weiter. Also wenn man von der Erde aus schaut, sieht es so aus, als würde die Sonne durch diese Tierkreise laufen und jeden Tag ein bisschen weiter wandern in dieser Sternenlaufbahn, könnte man sagen. Das liegt daran, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Das heißt, eigentlich ist es die Erde, die durch die Sterne wandert, in Anführungszeichen. Aber das sieht man von der Erde aus nicht. Diese vermeintlichen Lauf der Sonne durch diese Sternzeichen hindurch bezeichnet man als tropisches Jahr. Und das ist 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 45,261 Sekunden lang. Und das ist das Jahr, worauf Tolkien sich bezieht.
Sehr genau.
Es gibt jetzt auch noch das siderische Jahr oder Sternenjahr genannt. Das ist quasi die Position der Erde in Relation zu bestimmten Sternen, sogenannten Fixsternen. Also es gibt Sterne, die stillstehen oder stillzustehen scheinen. Und die Relation von der Erde zu diesen Sternen kann man auch benutzen, um ein Jahr zu berechnen. Das ist quasi der Umlauf von der Erde um die Sonne in Relation zu diesen Sternen. Macht das irgendeinen Sinn, was ich...
Ja, ja, noch verständlich, gesagt, was ich meine? Ich versuche, dumme Fragen zu stellen, sobald mir welche einfallen.
Okay.
Aber doch kann also ich dir komplett folgen.
Also ihr könnt euch vorstellen, das tropische Jahr ist also quasi, die Sonne läuft in Anführungszeichen durch den Sternenhimmel und man schaut dann, an welchem Punkt in der Zeit die Sonne wieder am gleichen Punkt in diesem Sternenlauf ist. Und dann kann man sagen, okay, jetzt ist ein neues Jahr. An welchem Punkt das ist, ist erstmal irrelevant. Da kann man im Prinzip jeden wählen. Die Menschen haben unterschiedliche gewählt im Laufe der Zeit. Das ist jetzt erstmal irrelevant, aber das ist das tropische Jahr. Und auf dem tropischen Jahr basiert unser Kalender. Das heißt, unser Kalender geht von der Annahme aus, dass die Sonne sich bewegt. Habe ich gesagt, das siderische Jahr ist 365 Tage, 6 Stunden, 9 Minuten und 9,54 Sekunden lang. Also etwas länger als das tropische Jahr. Das heißt, die Umrundung der Erde um die Sonne dauert etwas länger als die scheinbare Umrundung der Sonne um die Erde. Und auf der scheinbaren Umrundung der Sonne um die Erde basieren unsere Kalender. Also zumindest die Kalender, die wir normalerweise benutzen. Weil das Offensichtliche ist, was man beobachten kann von der Erde aus.
Also ganz kurz, ich habe es mal kurz nachgerechnet, das sind roundabout 20 Minuten, die das siderische Jahr länger geht als das tropische Jahr.
Ja, okay. Um zurückzukommen auf Diros Frage, heißt es... Auch unsere Kalender gehen nicht davon aus, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Weil die Leute, als sie diese Kalender erfunden haben, das noch nicht wussten. Warum ist dieses tropische Jahr jetzt wichtig für uns? Oder warum haben Leute angefangen, das tropische Jahr zu benutzen, um Kalender zu erstellen? Das liegt daran, dass der Verlauf der Sonne erkennbare Muster hat. Es gibt da zum Beispiel die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende, die ich eben kurz erwähnt habe. Das heißt, es gibt an der Sommersonnenwende ist die kürzeste Nacht des Jahres und der längste Tag. Und die ist entweder am 20., 21. oder 22. Juni in unserem Kalender. Und die Wintersonnenwende, also der kürzeste Tag des Jahres mit dem längsten Nacht, ist entweder am 21. oder 22. Dezember. Und dann gibt es noch die Tag-Nacht-Gleiche, die zweimal im Jahr stattfindet. Dabei ist Tag und Nacht gleich lang, wie der Name sagt. Und die findet einmal im Frühjahr statt, nämlich entweder am 19., 20. oder 21. März. Und auch mal im Herbst, nämlich am 22., 23. oder 24. September. Das variiert ein bisschen, weil auch die Rotation der Erde ein bisschen variiert. Und das ist den Leuten aufgefallen natürlich und sie haben angefangen, das zu benutzen, um ihr Jahr zu strukturieren. Gleichzeitig ist der Verlauf der Erde um die Sonne oder im tropischen Jahr der scheinbare Verlauf der Sonne in diesem Sternenverlauf auch ausschlaggebend für unsere Jahreszeiten. Das heißt, wenn man so wie wir in einem Ort lebt, in dem es starke Jahreszeiten gibt, dann ist es wichtig zu wissen, wann diese Jahreszeiten ungefähr anfangen und enden, damit man weiß, wann man säen muss, wann man ernten muss und so weiter. Und darum haben Leute angefangen, sich anhand dem scheinbaren Verlauf der Sonne, sich innerhalb des Jahres zu orientieren und Kalender zu erstellen. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass zum Beispiel Stonehenge angeblich so gebaut sein soll, dass es zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr die Sonne so und so fällt. Ob das wirklich stimmt, das ist umstritten. Aber Leute haben auf jeden Fall, das ist ihnen irgendwie aufgefallen. Dann gibt es noch eine andere Sache, also, die man beobachten kann.
Ganz,
nämlich
ganz, ganz kurz, ja? Weil also es ist ja nachgewiesen, dass es tatsächlich diese Zeiten gibt, dass sie durch das eine Tor morgens scheint und durch das andere Tor abends scheint. Da meine Frage, als du gesagt hast, man ist sich nicht sicher, bezieht sich das auf, ob das der Grund für den Bau war?
Ja.
Okay, nur
also das fand ich gerade. Man weiß nicht, ob Stonehenge quasi ein Riesenkalender ist.
Okay, aber unabhängig davon hat man nachgewiesen, mittlerweile ist es ja auch relativ einfach, es gibt Tage im Jahr, wo sie halt durch das eine Tor morgens aufgeht und durch den anderen Tor zugeht. Kleiner Funfact am Rande, auch in New York gibt es eine riesengroße Straße, ich weiß nicht mehr, welche es ist. Und da ist es auch so, das ist aber, glaube ich, tatsächlich purer Zufall, dass sie so angelegt ist, dass es einen Tag im Jahr gibt, wo die Sonne auf der einen Seite der Straße aufgeht, zwischen den Wolkenkratzern, und auf der anderen Seite im Prinzip wieder untergeht, was dann auch immer auf Instagram etc. sehr viel Fotos gibt, wenn dann diese Sonne zwischen diesen riesen Wolkenkratzern untergeht. Also bei New York war es Zufall, bei Stonehenge weiß man es halt eben nicht.
Und es gibt mehrere Orte auf der Welt, wo es definitiv nicht Zufall ist. Also es gibt zum Beispiel so andere steinzeitliche Bauwerke, wo es anscheinend nicht Zufall ist, dass die Sonne zu bestimmten Tageszeiten auf eine bestimmte Stelle fällt. Genau, also das ist der Verlauf der Sonne, den Leuten aufgefallen ist, und danach haben sie angefangen, ihr Leben zu strukturieren. Und die andere Sache, die einem auffallen kann, die vermutlich jedem schon mal aufgefallen ist, sind die Mondphasen. Also die zyklische Ab- und Zunahme des Mondes, die natürlich auch nicht zufällig ist, sondern nach bestimmten Mustern passiert. Und auch danach kann man sich richten. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum wir Monate haben, weil die quasi in unseren modernen Kalendern nicht mehr genau, aber mal ursprünglich den Mondphasen gefolgt sind. Denn ein Mondzyklus hat ungefähr 29 Tage. Auch das variiert wieder ein bisschen. Aber ja.
Ganz kurz noch, weil, bevor wir gleich weitergehen, die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende sind nach wie vor Zeiten, die, wo auch heutzutage noch der Sommer startet, beziehungsweise der Winter startet.
Startet nicht auch der Frühling und Herbst nicht auch an den Tag-Nacht-Gleichen?
Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich schlage das mal eben nach. Wann ist Frühling Anfang?
Ist eigentlich der 20. März, soweit ich weiß. Und das ist ja Tag und Nacht gleiche.
Ja, 20. März. Ja, genau, also das sind tatsächlich die Jahreszeiten, so wie wir sie heute benutzen, sind immer noch auf Sommersonnenwende, Wintersonnenwende und Tag und Nacht gleiche angelegt. Was ich eigentlich faszinierend finde für ein Konstrukt, das es seit mehreren tausend Jahren im Prinzip gibt.
Ist das der kalendarische oder der astronomische Anfang?
Das ist der in der Astronomie Kalendare steht hier bei Deutscher Wetterdienst. Da bin ich gerade nicht sicher, was er meint.
Ja, es gibt auch nochmal irgendwie Unterschiede. Aber ja, also auch wir orientieren uns heute noch an diesen Punkten, an diesen astronomischen Ereignissen im Jahresverlauf, weil das halt Sinn macht und die relativ leicht zu beobachten sind.
Genau, die meteorologische Zeitrechnung nach fängt der Sommer am 1. Juni an und endet am 31. August.
Genau, es gibt kalendarisch mit astronomisch und es gibt meteorologisch, das sind die beiden.
Ja.
Okay. Ja, und wie wir gleich hören werden, machen auch die Bewohner Mittelerdes Gebrauch von diesen astronomischen Ereignissen. Basierend auf denen haben die Menschen, also in unserer Welt, verschiedene Arten von Kalendern entwickelt. Und da gibt es zum einen die empirischen Kalender, das ist also quasi, man beobachtet zum Beispiel den Mond und immer wenn es ein neuer Mondzyklus beginnt, beginnt man einen neuen Monat. Das heißt, man schaut wirklich nur. Da gibt es astronomische Kalender und die richten sich nach den Naturereignissen. Das heißt, man hat einen Kalender, aber man passt den immer so an, dass der genau zum Beispiel zu den Mondphasen passt. Das heißt, man hat schon ein benanntes Set von Monaten, aber die Monate sind unterschiedlich lang, je nachdem, wann man den Auf- und Untergang des Mondes, je nachdem, wann man den neuen Mondzyklus beobachtet. Und dann gibt es die arithmetischen Kalender, das sind die mit den fixen Längen von Monaten und Jahren. Das heißt, unser Kalender ist ein arithmetischer Kalender. Wir schauen ja nicht, wann der Mond auf und unter geht oder sowas. Oder wann er ab und zu nimmt. Sondern unsere Monate und Jahre sind fix. Haben eine fixe Länge.
Macht die Gehaltsabrechnung wesentlich einfacher.
Auf jeden Fall. Also es gab viele alte Kulturen, die astronomische Kalender hatten, wo also die Monate unterschiedlich lang waren. Und jetzt stellt man sich vor, wenn man an einem Ort liegt, wo es öfter bewölkt ist und man den Mond nicht sieht.
Oh, ja.
Ganz schwierig, weil man da die Miete zahlen soll.
Ja, beziehungsweise wenn du dann in den Phasen bist, wo du ja, also relativ weit am Nordpol oder Südpol, wenn du ja teilweise dann ja nur Tag hast und der Mond dann ja bei Tag manchmal auch sehr schwer zu sehen ist, dann hast du ja teilweise monatelang nur einen Monat. Gefühlt.
Darum mussten leider die Isländer einen neuen Kalender entwickeln, als sie nach Island gezogen sind.
Ah.
Weil das gar nicht mehr so gut ging mit den Tagen zählen. Es gibt jetzt noch Unterschiede in Kalendern, je nachdem, auf welche astronomischen Ereignisse die sich besonders basieren. Und das einfachste ist der Mondkalender. Also man schaut, wann beginnt ein neuer Mondzyklus. Man kann sich dann entweder bei Neumond, Vollmond, das ist erstmal egal, was man da quasi als Anfangspunkt nimmt, aber ein Monat ist ein Mondzyklus und den schaut man sich jetzt an. Und das ein Beispiel für einen immer noch verwendeten Kalender unserer Welt, der ein Mondkalender ist, ein reiner Mondkalender, ist der islamische Kalender. Aktuell ist ja wieder Ramadan und ihr wisst vielleicht, dass Ramadan rotiert durch unser Jahr. Also Ramadan ist mal im Frühjahr, mal im Winter, mal im Herbst, mal im Sommer. Und das liegt daran, dass der islamische Kalender eben ein Mondkalender ist und der Mond, das Mondjahr ist etwas kürzer als das Sonnenjahr. Also wenn man 12 Mondzyklen rechnet, dann kommt man nur etwa auf 354 Tage und nicht auf 365, die das Sonnenjahr hat. Genau, und darum fehlen einem quasi am Ende ein paar Tage im Mondjahr und darum rotiert der islamische Kalender im Vergleich zu unserem Sonnenkalender. Das kann einem erstmal egal sein, wenn man nicht darauf angewiesen ist, dass man zu bestimmten, dass die Monate mit bestimmten Jahreszeiten korrelieren, worauf die Leute auf der arabischen Halbinsel nicht unbedingt angewiesen waren, weil sie nicht so viel Ackerbau betrieben haben wie wir in Westeuropa. Ja, aber das ist so ein Kalender, der einem vielleicht im Alltag auch mal begegnet. Dann gibt es die Luni-Solar-Kalender. Luni, Luna-Mond, Solar-Sonne. Das ist also eine Mischung aus Mond- und Sonnenkalendern. Das sind Kalender, die sich nach den Mondphasen richten, aber gleichzeitig versuchen, diese Mondphasen in ein Sonnenjahr zu quetschen.
Interessant.
Und das macht man, indem man regelmäßig Schaltmonate einfügt. Also das Mondjahr ist zu kurz.
Vielleicht ganze Monate. 11 Tage.
Ja, genau. Also okay. Man hat diesen 11 Tage zu kurzen Mondjahr.
Ja?
Und da muss man in bestimmten Abständen einen eigenen Monat einfügen, damit man quasi an der gleichen Stelle im Sonnenjahr wieder auskommt, damit die Jahreszeiten sich nicht so stark verschieben. Und ein Beispiel dafür ist der jüdische Kalender, der auch heute noch gebraucht wird. Und da wird innerhalb von 19 Jahren, werden da 7 Schaltmonate eingeführt, nach bestimmten Mustern, die extrem kompliziert sind. Also der jüdische Kalender allgemein ist ziemlich kompliziert. Aber
also
nicht so
in einem Jahr 7 Schaltmonate hinzufügen, sondern so im Zeitraum von 19 Jahren werden verteilt jeweils ein Schaltmonat hinzugefügt.
Genau, dann gibt es quasi 13 Monate innerhalb einem Jahr eines Jahres statt 12.
Dann kriegt man vielleicht ein 14. Monatsgehalt. Also das könnte schon wieder interessant sein.
Ja, ich muss dir leider sagen, dass auch jüdische Menschen in der Regel bei ihrem Gehalt dem gregorianischen Kalender unterliegen.
Damn it. Ich hatte jetzt nach einer Lücke gehofft.
Genau, das ist also quasi reiner Mondkalender. Jetzt sind wir beim Mischung aus Mond- und Sonnenkalender. Und jetzt kommen wir zu den Sonnenkalendern, die wir alle kennen. Denn unser Kalender, der gregorianische Kalender, ist ein Sonnenkalender. Und die folgen dem tropischen Jahr in der Regel. Es gibt auch Kalender, die dem siderischen Jahr folgen, aber das geht jetzt viel zu weit. Und das Problem ist jetzt bei den Sonnenkalendern, dass das eigentliche Sonnenjahr, das tropische Jahr, das, wenn wir uns noch einmal erinnern, 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 45,261 Sekunden lang ist.
Mhm.
Das ist ja ein wenig länger als volle Tage. Und es ist ein bisschen blöd, wenn man dann immer noch sagen muss, okay, 365 Tage sind voll, jetzt warten wir noch die paar Stunden ab und beginnt dann ist das neue Jahr. Das heißt, wenn man in einem Sonnenjahr 365 volle Tage annimmt, dann ist es nicht ganz so stark wie beim Mondkalender, beim reinen Mondkalender, der sich wirklich stark abweicht vom Sonnenjahr ab einem bestimmten Punkt. Das ist immer so, immer ein paar Stunden, die sich dann irgendwann aufstauen zu mehreren Tagen und dann hätte man halt irgendwie nach einer Zeit das Problem, dass das Neujahr mal im Herbst ist, mal im Frühjahr, also es wird einfach langsam rotieren durchs Sonnenjahr. Und das möchte man nicht und darum macht man Schalttage.
Wie wir dieses Jahr einen hatten.
Richtig, darum gibt es den 29. Februar. Und ich hatte eben schon erwähnt, unser gregorianischer Kalender basiert auf einem älteren Kalender, dem julianischen Kalender. Und das ist ein Kalender, den die Römer eingeführt haben. Genau gesagt hat ihn unser großes Vorbild Julius Cäsar eingeführt, der ja auch sonst andere Dinge getan hat. Und dieser Kalender basiert auf alten römischen Kalendern, die diese Schalttage nicht hatten. Und darum gab es unfassbar viel Verwirrung darüber. Und da hatten die Römer ganz viele Probleme. Und darum hat 46 vor Christus Julius Cäsar mit Hilfe des ägyptischen Astronomen Susigenes diesen neuen Kalender eingeführt und der hatte als Reform, dass jetzt alle 4 Jahre einen Schalter gibt. Und das hat dann ungefähr eben 1500 Jahre ganz gut funktioniert. Und dann hatte man das Problem, dass die Verschiebung zwischen dem julianischen Kalender und dem tatsächlichen Sonnenjahr doch wieder so groß geworden ist, dass der Zeitpunkt der der quasi der kalendarischen Tag-Nacht-Gleiche und von Ostern auch, also dem wichtigsten christlichen Fest, innerhalb des Jahres immer mehr verschoben hat und dann nicht mehr zu dem Zeitpunkt war, an dem man es haben wollte, nach dem tatsächlichen astronomischen Sonnenjahr. Und darum kam es 1582 nach langen Verhandlungen zu einer Reform unter Papst Gregor dem 13. nach einem Vorschlag des Astronomen Aloise Baldassar Lilio. Und bei dieser Reform wurde vereinbart, dass es immer noch alle 4 Jahre einen Schalter gibt, außer in Jahren, die durch 100, aber nicht durch 400 teilbar sind. Das ist ziemlich kompliziert, wenn man das so liest, aber im Wesentlichen, wir haben alle 400 Jahre ein Schaltjahr, außer die Nummer des Jahres ist durch 100 teilbar, aber nicht durch 400. Und damit hat man ein Arrangement gefunden, mit dem man ganz zufrieden ist. Das heißt, unser Jahr weicht nicht zu stark vom Sonnenjahr ab. Es weicht immer noch so ein bisschen ab, aber man ist aber nicht so, dass es jetzt irgendwie stören würde und wir auf einmal im Sommer Weihnachten feiern. Und der neue Kalender wurde dann in der Tag-Nacht-Gleiche ausgerichtet im Frühjahr. Und darum folgte auf den 4. Oktober 1582 direkt der 15. Oktober. Und diese gregorianische Kalenderreform ist auch der Grund, warum in der orthodoxen Kirche oder zumindest in einigen orthodoxen Kirchen an einem anderen Tag Weihnachten gefeiert wird und auch an einem anderen Tag Ostern gefeiert wird. Denn einige orthodoxe Kirchen benutzen immer noch julianischen Kalender und darum feiern die Weihnachten am 7. Januar. Denn unser 7. Januar ist nach dem julianischen Kalender der 25. Dezember.
Es ist aber schon eine Scheißaktion für die Menschen, die am 5. oder zwischen dem 5. und 14. Oktober 1582 Geburtstag hatten.
Ich weiß nicht, ob die Leute damals schon so groß Geburtstag gefeiert haben, aber ja, definitiv.
Faszinierend. Richtig was gelernt über die Entstehungsgeschichte der Kalender. Und zwar
ich hoffe, ihr könnt meinen Enthusiasmus ein bisschen nachvollziehen. Also ich finde Kalender unfassbar faszinierend, weil die halt einfach eine Sache sind, die uns so natürlich vorkommen. Also man hinterfragt das ja nicht. Man hinterfragt nicht, dass heute der 18. März ist oder was auch immer. Man nimmt das einfach an, aber es ist komplett, wenn man sich mal überlegt, komplett random. Es ist eine komplett zufällige Tatsache, dass heute der 18. März ist und nicht der 25. August. Es ist eine rein historische Entwicklung, die natürlich auf astronomischen Phänomenen basiert. Aber wann wir zum Beispiel das Jahr beginnen, ist komplett willkürlich. Also, dass wir im Winter das Jahr beginnen, haben wir von den Römern geerbt. Und warum die Römer das gemacht haben, weiß man gar nicht so genau. Und es gibt dann die eine Geschichte, die besagt, dass ein römischer König mal 2 Monate dem Jahr, das ursprünglich nur 10 Monate hatte, hinzugefügt hat. Und dann man den Anfang des Jahres, das früher mal im Frühling lag, vorgezogen hat, weil der Januar nach dem Gott Janus benannt war, der so ein doppelgesichtiger Gott ist, und dann dachte man, das passt besser zum Jahresanfang, also ziehen wir das Ganze mal vor. Und darum haben wir jetzt ist Januar jetzt unser erster Monat. Also es ist eine Verkettung von vollkommen willkürlichen historischen Ereignissen, die dazu geführt hat, dass wir jetzt unseren Kalender haben, den wir als das Normalste der Welt betrachten. Aha. Und das finde ich unfassbar faszinierend.
Noch eine kleine Ergänzung dazu, für die sich jetzt gerade so wundern, warum wir in gewissen Jahren, obwohl es ein Schaltjahr wäre, kein Schaltjahr haben. Bei 5 Stunden und 48 Minuten, die Sekunden schenke ich uns jetzt mal, ist ja klar, dass man nach 4 Jahren keine 24 Stunden hat. Bei 6 Stunden wären das ja alle 4 Jahre ein Tag. Das heißt, man fügt dem folgenden Jahr immer ein paar Sekunden noch zu, beziehungsweise es fehlt halt, man bedient sich an Zeit, die eigentlich noch nicht da ist, und damit das natürlich nicht nach vorne galoppiert, also im Prinzip genau den umgekehrten Weg nimmt, muss man alle Jubeljahrhunderte da mal sagen, okay, jetzt sind so viele Sekunden haben sich angehäuft, also wir reden hier ja wirklich nicht über wahnsinnig viel, das ist eine Minute und knapp 15 Sekunden, also 14 Sekunden, 739, die das Jahr dann im Prinzip mit Schaltjahr zu lang wäre. Und dann braucht man halt alle 100 Jahre dann mal keinen Schalttag und dann passt es wieder. Aber allein auf so eine Idee zu kommen, Sachen so auszurechnen, so zu sich Gedanken zu machen, und wie du gesagt hast, das ist für uns alle das Normalste der Welt. Auch unsere Wochentagen und Co. Und wie die Uhrzeit hat, glaube ich, das unser Leben schon vor Jahrtausenden geprägt, wie sonst irgendwie kaum etwas.
Ja, Und ja, die Menschheit hat ungefähr 4000 Jahre gebraucht, um zu dem Schaltjahrsystem zu kommen, das wir heute haben. Also schon die Babylonier haben angefangen, da zu rechnen.
So, und dann soll noch mal jemand kommen und sagen, Tolkien, der halt keine 4000 Jahre gelebt hat, macht das jetzt besser. Und das erklärt vielleicht auch, warum er sich dann doch so nah wie möglich an unser System gehalten hat. Unabhängig davon, dass man auch nicht vergessen darf, als Tolkien diese ganzen Sachen niederschrieb, sind auch schon seitdem ein paar Jahrzehnte vergangen, in dem sich die Menschheit und das Wissen und die Wissenschaft ja nochmal gehörig expandiert hat.
Ja, Tolkien hat im Endeffekt einen Kalender geschaffen, der genauer ist als unser Kalender in Bezug auf die Schaltjahre. Da werden wir gleich zukommen.
Hat dafür ein paar andere Teile.
Ja. Ich glaube, wir können die Einführung der neuen Zeitrechnung nicht propagieren in unserer Welt. Das ist, glaube ich, vorbei.
Ja, vor allem, Entschuldigung, wenn ich schon wieder unterbreche, aber stell dir mal vor, auch wenn ich kurz vorgreife, dadurch, dass die Tage ja immer die Kalendertage ja immer am gleichen Wochentag sind, du hast irgendwie immer Montagsgeburtstag.
Ja, das dachte ich mir auch. Das ist nicht. Also ich hatte immer Mittwochsgeburtstag. Und ich finde dann, die Leute, die am Sonntag oder Samstag immer Geburtstag hätten, die müssten dann schon irgendwie mehr Steuern zahlen oder so. Einfach als Ausgleich für die Ungerechtigkeit.
Ja, ich glaube, ich bin auch ein Montag. Genau, ich bin ein Montagskind.
Tja, das bist du jetzt für den Rest deines Lebens immer montags.
Ja, aber gut, der Reihe nach.
Ja, also jetzt gehen wir zurück zum Anhang D und wir reden über die Kalender Mittelerde. Tolkien stellt das so dar, dass das, was er uns da referiert, quasi die Überlieferung der Kalender ist, die wir von den Hobbits haben. Also er stellt das eben wieder in diesem Übersetzer, ich bin nur der Übersetzer von all diesen Sachen, eigentlich hat Bilbo das zusammengesammelt und so weiter, stellt er das wieder dar. Und darum hat er auch nicht alle Informationen, die man vielleicht braucht. Aber ja. Die Kalender, die er uns vorstellt, sind in einem historischen Zusammenhang zueinander. Also genauso wie unser gregorianischer Kalender auf den julianischen und der dann auf römische Kalender zurückgeht, gibt es auch in Mittelerde eine Geschichte von Kalendern. Und es scheint so zu sein, dass es erst einen elbischen Kalender war, der nur noch im Kalender von Bruchtal überliefert ist im dritten Zeitalter. Auf dem basiert der Kalender von Numenor, der in Mittelerde später zur Königszeitrechnung wurde. Auf dem basiert die Truchsessen-Zeitrechnung, auf dem man später nach dem Ringkrieg die neue Zeitrechnung basiert. Und auf der Königszeitrechnung basiert auch der Kalender der Hobbits, die quasi nicht die Reform der Truchsessen-Zeitrechnung mitgemacht haben. Aber dazu später mehr. Dann eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, nämlich alle Daten im Herrn der Ringe sind aus der Auenland-Zeitrechnung, wenn nicht anders angegeben. Und das ist eine Sache, die zu so unfassbar viel Verwirrung bei Leuten sorgt, dass man wirklich böser sein muss auf Tolkien, weil das hätte nicht sein müssen.
Das kleine, unbedeutende Volk.
Ja, vor allem, weil Tolkien halt auch unsere Monats- und Wochentagsnamen verwendet. Und er sagt, das habe ich gemacht, damit ihr nicht verwirrt seid. Aber natürlich sind alle Leute verwirrt.
Und das ist tatsächlich wirklich ein Problem. Und wir hatten es beim letzten Mal schon mal anklingen lassen. Ich hatte mal eine ziemlich geile Aktion geplant, so eine Social-Media-Kampagne auf den Spuren unterwegs mit Bilbo, wo es halt im Prinzip darum ging, mal nachzuvollziehen, an welchem Tag irgendwie Gandalf klopft an seine Tür etc. Also im Prinzip so den Hobbit und so die Geschichte so genau wie möglich nachzuvollziehen. Und wir hatten uns halt für eine Sache entschieden und dann gibt's halt einfach Trolle, die sagen, nee, das stimmt aber nicht, weil das ist hier so und so. Und da sage ich, ja, natürlich, du hast recht, aber wenn ich jetzt anfange, am 18. zu sagen, es ist der 25. März, verwirre ich einfach noch mehr Leute. Ja, das ist egal, ihr macht das aber scheiße und ihr könnt nicht. Das ist tatsächlich das erste und einzige Projekt, das ich dann einfach sagen und klanglos habe einstampfen lassen. Weil ich sage, okay, dann nicht, weil ich einfach die Energie und die Zeit dafür nicht habe. Klar, sie haben in dem Moment recht, es war aber auch immer so ein kleiner Text noch drunter, aber nein, die haben solche Trolle und ich glaube solche teilweise auch asozialen Trolle, war es das einzige Mal, was wir haben, also auch gerade dieser Unterschied zwischen unserem Kalender und dem Auenland-Kalender ist so die einzige, wenn ich jetzt mal von Adaption absehe, Kritikpunkt, wo sich die Fanlager teilweise in die Haare kriegen. Weil die einen es eher etwas lappischer sagen, ja komm, 25. März, Auenlandsrechnung, ich weiß, das ist nicht unser, passt schon und nee, aber es ist genau und warte, wir haben jetzt so und so vierte Schaltjahr und warte, dann wäre das jetzt genau hier und dann jener, dann denke ich mir so, Sucht euch ein anderes Hobby, aber nicht mehr auf die Nerven zu gehen.
Aber wann hättet ihr denn den Eintrag für den 30. Februar gepostet?
Das ganze Projekt liegt jetzt 7 Jahre zurück. Ich weiß es auswendig nicht mehr.
Weil am 30. Februar beginnt das Ending und am 30. Februar haben wir unsere Kalender nun mal nicht.
Ja, also wie gesagt, ich weiß es nicht mehr.
Ich verstehe deinen Unmut. Also ich bin tatsächlich persönlich auch kein Fan davon, die Daten gleichzusetzen. Bis auf den 25. März, den kann ich verstehen aufgrund einer Tatsache, auf die wir gleich kommen werden. Aber ja, also wenn Leute mal so posten, oh, heute ist ja das und das in Mittelerde passiert, dann denke ich mir auch mal so, nein, ist es nicht. Und was machst du am 30. Februar? Ja, aber auch keine Sache, die die Welt in irgendeiner Art und Weise bewegt oder bewegen sollte.
Ja, aber manche sehen es halt eben als ihre Pflicht, für Recht und Ordnung zu sorgen.
Auf jeden Fall. Vor allem, wenn es um so wichtige Sachen geht wie fiktive Kalender.
Ja.
Mit fiktiven Ereignissen. Ja, also ich denke, Tolkien hat wirklich einen Großteil dazu beigetragen, weil er schreibt in diesem Anhang auch nicht wirklich einfach. Zum Beispiel dieses wunderschöne Zitat, die einzigen Punkte, an denen die Unterschiede zwischen diesem und unserem Kalender für die Geschichte in dem entscheidenden Zeitraum wichtig sind, ist das Ende von 3018 und der Beginn von 3019. Und dann Zeichnung 1418, 1419 sind folgende. Der Oktober 1418 hat nur 30 Tage, der 1. Januar ist der zweite Tag von 1419 und der Februar hat 30 Tage, sodass der 25. März, der Tag des Falls von Barad-dûr, unserem 27. März entsprechen würde, wenn unsere Jahre an demselben jahrzeitlichen Punkt beginnen. Erstens, wer soll das verstehen?
Ja.
Also was Tolkien da quasi sagt, ist, wenn wir am gleichen Tag wie die Hobbits beginnen würden mit unserem Kalender, oder ist es überhaupt die Hobbits oder ist es die Truchzessenzeitrechnung? Man weiß es einfach nicht. Wenn wir am gleichen Tag beginnen würden im Jahr, dann wäre das unser 27. März. Aber wir beginnen nicht am gleichen Tag und darum ist es ein ganz anderer Tag. Und ich weiß nicht, was dieser Satz da soll. Also, ich gebe Tolkien die Schuld. Tolkien ist schuld. Ich weiß, er kann sich nicht wehren, aber er ist schuld.
Ja, stimme ich dir zu. Also, da gibt es keine zwei Meinungen. Der hätte einfach Januar bis Dezember nehmen können. Andere Namen geben und gut einfach, ist.
Ja, er hätte einfach irgendwas anderes machen sollen, aber ja. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was er denn gemacht hat. Und wir fangen an mit dem Kalender von Imladris, der eben auch irgendwie ein elbischer Kalender ist, der anscheinend die ersten Kalender sind, die es in Tolkiens Welt gab, in Ada. Dieser Kalender hat die Besonderheit, dass er, dass jeder Tag bei Sonnenuntergang beginnt. Nicht bei Mitternacht oder bei Sonnenaufgang, sondern bei Sonnenuntergang. Was vielleicht einige von euch kennen, auch wieder beim jüdischen Kalender. Jüdische Tage beginnen auch beim Sonnenuntergang. Das ist der Grund, warum der Schabbat am Freitagabend beginnt und nicht am Sonntagmorgen. Ein Jahr, das ist auch wieder bei Elben, ein Jahr, wenn die Elben sagen ein Jahr, sind es eigentlich 144 Sonnenjahre mit 52.596 Tagen. Und das nennen sie dann ein Yen. Sie haben auch noch Sonnenjahre, die heißen Korana. Oder wenn es sich eher um den Zyklus der Jahreszeiten geht, heißen die Loa. Und diese Loa beginnen im Frühling.
Ganz und kurz, Entschuldigung, nur eine Vollständigkeit habe, das heißt, dass bei einem Yen davon ausgegangen wird, dass jedes Jahr 365,25 Tage hat.
Steht das im Anhang? Wird das genauer gesagt?
Nein, ich habe einfach 52.596 durch 144 gerechnet.
Okay, dann ist es, dann ja. Also die Elben verlieren auch ein bisschen Zeit. Jedes von diesen Loas, also von diesen Sonnenjahren, die sich nach den Jahreszeiten richten, gibt es 6 Monate oder Jahreszeiten und das sind Frühling, Sommer, Herbst, Vergehen, Winter und Regung.
Ich versuche das gerade zwischen Winter, also zwischen Herbst und Frühling, dazwischen ist eigentlich nur der Winter, noch Vergehen und Regung. Also Frühling ist ja für mich eigentlich schon Regung und Herbst ist ja für mich Vergehen.
Für dich?
Ja.
Das liegt daran, dass du kein Elb aus Bruchtal bist.
Ja, das stimmt natürlich.
Das siehst du. Naja, also ich könnte schon sagen, also Herbst ist vielleicht eher so dieser Schmuddelherbst oder dieser schöne, goldene, bunte Blätterherbst und Vergehen ist dann eher so November, Dezember, wenn es einfach nur noch eklig wird und die ganze Zeit regnet.
Ja, okay.
Und Winter ist dann der Schnee, der eher dann so im Januar kommt vielleicht.
Und die Regung dann, wenn der Schnee schmilzt und die ersten Krokusse hochkommen.
Und der Frühling ist dann, wenn es wirklich anfängt zu blühen und so.
Frühling ist dann, wenn die Elben Heuschnupfen haben.
Richtig.
Gut, haben wir das auch geklärt.
Von diesen Monaten oder Jahreszeiten haben Sommer und Winter 72 Tage und die anderen 54. Da gibt es bestimmt auch einen Hintergrund, den ich euch aber nicht erklären kann.
Steht das nicht in Natur und Wesen von Mittelerde?
Vielleicht steht es da drin, aber ja, ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das nachzuschauen. Und was auch noch besonders ist an diesem Kalender vom Bruchteil, ist, dass die Woche nur 6 Tage hat und nicht 7. Damit stehen die Elben relativ allein da, auch unter den menschlichen Kalendern. Diese 7-Tage-Woche hatten schon die Babylonier und das ist dann, hat sich dann relativ weit verbreitet, vermutlich, weil wenn man so einen Mondzyklus hat, ist jede Mondphase ungefähr 7 Tage lang. Daher kommt das wohl. Und diese 6-Tage-Wochen heißen Enkwie und jedes Yen, also jedes Zyklus von diesen 144 Jahren, hat 8766 Enkwie. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die alle von Tolkiens Kalender haben und die eine Besonderheit ist, nämlich, dass es immer Tage gibt außerhalb des Systems, also Tage, die nicht innerhalb der Monate liegen. Und das macht Tolkien deshalb, damit er eine gerade Anzahl von Tagen innerhalb der Monate hat. Und im Kalender vom Bruchteil gibt es 3 Enderi oder Mitteltage, die zwischen Herbst und Vergehen eingefügt werden und die nicht zu keinem Monat gehören. Warum das Sinn macht, darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Warum es Sinn macht, solche Tage zu haben, die außerhalb des Systems sind. Und die Monate und Tage haben Quenya-Namen oder Sindarin-Namen, die wir jetzt auch nicht unbedingt vorlesen müssen. Aber Tolkien schreibt da noch etwas zu. Möchtest du vorlesen, Tobias?
Ja, aber ich bin eher für die 4-Tage-Woche. Tolkien schreibt, aber die 6-Tage-Woche der Elder hatte Tage, die den Sternen, der Sonne, dem Mond, den 2 Bäumen, dem Himmel und den Valar oder Mächten in dieser Reihenfolge gewidmet waren oder nach ihnen genannt wurden. Wobei der letzte Tag der wichtigste Tag der Woche war.
Tolkien erklärt uns hier, wonach die Tage benannt sind der Woche. Und unsere Tage sind ja auch benannt nach Gottheiten, nach germanischen Gottheiten. Teilweise nach römischen Gottheiten. Und die Elben machen das anscheinend ganz ähnlich.
Es hätte mehr Wochenendgötter geben müssen.
Gott des Wochenendes. Ja, wer von den Walern ist der Wochenendgott?
Ist mir egal.
Ich überlege gerade, wer so Wochenend-Vibes hat, weil eigentlich sind die alle schon. Also außer Mann, wenn der ja nie irgendwas tut.
Ja, das ist doch der perfekte Sonntag.
Darum wird am Sonntag ruht, weil Mann war auch immer ruht.
Ja, der Sonntag ist ab sofort Mannwetag.
Okay, cool. Der Kanal von Bruchtal hat auch Schalltage, nämlich es gibt alle 11 Jahre 3 extra Mitteltage. Und das Yen ist dann aber immer noch einen Tag zu lang und darum gibt es im letzten Jahr im letzten Jahr jedes dritten Jens, also alle 432 Jahre, gibt es 3 Tage weniger.
Ja.
Und das ist der Moment, in dem das Talking You Had Problems Meme auftaucht und langsam durch den Raum tanzt.
Definitiv. Jetzt ist die große Frage, wie viele Feiertage gab es?
Dazu stand vermutlich nichts da und ich habe einfach immer das gleiche Schema benutzt für alle Kalender.
Schade.
Und da einfach Sachen eingetragen. Ich weiß gar nicht, wird hier irgendwo erwähnt, dass es Feiertage gibt bei den Elben?
Ich würde sagen, jeder Nicht-Kriegstag war ein Feiertag.
Ach schon, eigentlich, ja. Ich glaube, die Elben waren allgemein sehr feiertagig unterwegs.
Und bei den Valar waren auch jeder Kriegstag Feiertag, solange keiner vor der Tür stand.
Ja, und Feanor hat sich jeden Tag selbst gefeiert.
Definitiv.
Auf der elbischen Zeitrechnung haben jetzt die Numenora ihren Kalender aufgebaut und der wurde dann später auch in Arnor und Gondor ein wenig verändert benutzt. Änderungen zum elbischen Kalender ist, dass der Tag jetzt bei Sonnenaufgang beginnt und das müsste in Gondor immer noch so sein. Das wollte ich eigentlich nachgucken, habe es vergessen. Aber im Kalender zu Minas Tirith, Kapitel Minas Tirith, kann man ja dank Tolkiens Angaben berechnen, wann in Gondor die Sonne aufgeht. Und ich glaube, es ist der Anfang des Tages. Aber das dürft ihr euch selber anschauen. Und die Zählung, die Königszeitrechnung beginnt jetzt mit dem ersten Jahr des zweiten Zeitalters. Das Jahr beginnt im Winter, also wie bei den Römern, wie bei uns. Warum das so ist, erklärt Tolkien nicht. Aber aus irgendeinem Grund ist es unter den Menschen üblich gewesen, dass man im Winter beginnt. Und sie haben quasi das Loa.
Er wollte es uns auch einfach halten, damit wir nicht so verwirrt sind.
Ach ja, stimmt. Vergaß. Und die Menschen haben quasi das Loa, also das elbische Sonnenjahr, benutzt als Grundlage und es hat 365 Tage. Es gibt 12 Monate und die Monate haben 30 Tage bis auf Juni und Juli, die haben 31. Die Woche hat 7 Tage und es gibt 3 Tage außerhalb des Systems, nämlich der erste, der mittlere Tag und der letzte Tag eines Jahres. Die gehören also zu keinem Monat und damit kommt man auf eine runde Monat-Tagszahl für die Monate. Und die Monate und Tage haben Quenya-Namen und sie heißen im Wesentlichen wie bei den Elben, aber...
Die Numenora behielten die Widmung und die Reihenfolge bei, änderten aber den vierten Tag in Aldea. Das danach kann ich nie aussprechen. Orgalath, sodass er sich nur auf den weißen Baum bezog. Als dessen Abkömmling Nimloth, der in des Königshof in Numenor wuchs, angesehen wurde. Da sie auch einem siebten Tag wünschten und große Seeleute waren, fügten sie nach dem Himmelstag ein Mehrtag, Erenja, mach du noch mal bitte.
Orearon?
Ein. Ja.
Hast du nicht auch manchmal das Bedürfnis nach 7 Tagen statt 6?
Geringfügig, ja. Ich glaube, ich hätte aber auch nichts gegen eine 8-Tage-Woche, weil mittlerweile läuft man halt echt die Zeit davon.
Na, oder einem 48-Stunden-Tag.
Aber auch hier greift natürlich die Serie die Sachen schon wieder auf, ne? Die See hat immer recht.
Aha, okay. Wusste ich noch nicht.
Ich auch nicht, bis ich die Serie sah, aber da gibt es diesen Wahlspruch der Numenora, die See hat immer recht.
Aha, okay. Spannend. Das erklärt auch nicht, warum sie auf einmal einen siebten Tag wollten. Ja. Aber, ja. Auch da könnte man wieder spekulieren, warum hat Tolkien das gemacht? Also, man sagt ja schon mal, dass die Numenora so angelehnt sind an real existierende Hochkulturen. Zum Beispiel die Ägypter, vielleicht auch ein bisschen die Babylonier. Und die hatten alle 7-Tage-Wochen. Also vielleicht liegt es daran. Wann gibt es Schalttage? Alle 4 Jahre, außer der letzte des Jahrhunderts. Da gab es... Also alle 4 Jahre gab es 2 Mitteltage. Das durch das Abziehen eines Tages vom letzten Jahr eines Jahrhunderts entstandene Defizit wurde erst im letzten Jahr eines Jahrtausends ausgeglichen, wobei ein 1000-jähriges Defizit von 4 Stunden, 46 Minuten und 40 Sekunden blieb.
Oh mein Gott, das muss man dann alle... Oh Gott, ich will jetzt natürlich nichts Falsches sagen. Alle 6000 Jahre korrigiert werden muss.
Ich hatte ja in der letzten Folge angesprochen, dass die Anhänge ein bisschen länger gedauert haben zu produzieren und darum sich die Veröffentlichung des dritten Teils vom Herrn der Ringe verzögert hat. Jetzt wisst ihr auch warum. Tolkien hat sehr viel gerechnet.
Er musste halt gucken, passt das mit den 6000 Jahren? Okay, solange hat Numenor gar nicht gelebt, passt, können wir so machen.
Ja. nicht mehr so lange gelebt, das ist ein Problem geworden. Beziehungsweise die Numenora haben irgendwann haben einen Fehler gemacht in ihren Schaltjahren. Denn als das dritte Zeitalter begonnen hat, kam man mit den Schaltjahren der Königszeitrechnung durcheinander. Und Mardil, der erste herrschende Truchsis, hat dann im Jahr 2060, drittes Zeitalter, um dieses Defizit auszugleichen, eine Kalenderreform gemacht. Also Mardil war quasi der Gregor von Mittelerde. Und es belief sich dann nur noch auf 8 Stunden. Und das ist dann die Truchsessen-Zeitrechnung. Und diese Truchsessen-Zeitrechnung hat sich in der ganzen westronsprachigen Welt, also quasi im Gebiet des ehemaligen Arnor und Gondor, verbreitet, außer bei den Hobbits. Ansonsten ist diese Truchsessen-Zeitrechnung sehr ähnlich zur Königszeitrechnung, mit der Ausnahme, dass jetzt alle Monate 30 Tage haben. Nicht mehr 2 Monate mit 31 Tagen, sondern alle haben 30 Tage. Und es gibt die 3 Tage außerhalb des Systems der Königszeitrechnung plus dann 2 weitere, die man braucht, weil man sie Juni und Juli weggenommen hat. Die sind jetzt zwischen März und April und zwischen September und Oktober wird jeweils nochmal ein Tag außerhalb des Systems eingeschoben.
Ich frage mich ja, also ich versuche das jetzt schon seit ich das Kapitel nochmal gelesen habe, mir in den Kopf zu machen, wie sich das anfühlt. Wenn du ja eigentlich, wir sind nicht März, wir sind aber auch nicht April. Was sind wir denn? Ja, März plus 1. Oder, also ich meine, ja?
Darum hat man im Tag ordentlich gefeiert, damit man es vergisst.
Ach so, gut, das waren Partytage.
Ja, genau, das waren nämlich die Feiertage. Also ich meine, ich könnte mir das schon vorstellen. Stell dir vor Weihnachten Oder stell dir vor, die Tage zwischen den Jahren, die man bei uns ja so schön nennt. Ne? Diese komische Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wo viele Leute irgendwie frei haben, wo viele Firmen geschlossen sind und so weiter. Die würden einfach zu keinem Monat gehören. Es wird sich ja nicht komisch anfühlen, oder? Also ich finde das voll normal. Also ich habe in diesen Tagen nie das Gefühl, dass ich im Dezember bin. Ich bin immer in dieser komischen Nimbus-Phase. Also wenn einfach Dezember quasi an Weihnachten enden würde und Januar dann am 1. Januar beginnen würde und dazwischen wäre einfach nichts, das wäre doch eigentlich nicht so schlimm, oder?
Ja, und wenn ich mir jetzt dann nochmal überlege, dass wir bei einer, wenn wir jetzt einfach die Tage im Monat auf 28 reduzieren, dann hätten wir einfach schöne 4x7 Tage und dann haben wir jeden Monat einfach 2 Partytage. Fände ich auch nicht verkehrt. Plus die zusätzlichen, wir müssen nur gucken, wie wir das jetzt an die Leute bringen. Aber das kann ich mir vorstellen. Einfach jeden Monat 4 Wochen arbeiten, also 20 Tage, ganz normal Wochenende und dann jeden Monat einfach so 2 Partytage oder auch Rumfaulenztage plus 2 weitere zwischen März und April und September und Oktober und die 3 Königs, die 3 der Königszeitrechnung plus natürlich die Feiertage, die wir in Deutschland haben und die Urlaubstage.
Oh. Da müsstest du gar nicht mehr arbeiten, glaube ich, in Bayern.
Ja, ich glaube, Baden-Württemberg hat einen mehr.
Schade.
Aber das macht nichts. Mehr als Berlin hat irgendwie sowieso jedes Bundesland.
Ja. Habe ich da irgendwas nicht gesagt? Ah ja, die Schalltage sind wie bei Königszeitrechnung. Man hat nur halt das große Defizit ausgeglichen. So. Jetzt sind wir bei der Prozessenzeitrechnung. Ich hatte ja eben gesagt, auf dieser Königszeitrechnung basiert doch ein anderer Kalender, nämlich der der Hobbits, die immer so ihre eigene Wurst brauchen bei allen Sachen. Und sie sind nicht mit zur Prozessenzeitrechnung gewechselt, sondern sie haben ihren alten Kalender beigehalten. Sie sind also quasi die orthodoxe Kirche von Mittelerde.
Okay, den habe ich nicht kommen sehen.
Ja, ich habe heute meinen Analogietag. Die Hobbits haben ihren Kalender von den Dunedain, also der Königszeitrechnung, übernommen, als sie sich in Eriador angesiedelt haben. Und dieser Kalender gilt auch in Bre, denn auch da wohnen ja Hobbits. Und Bre ist ja auch irgendwie so die weit entfernteste Lokalität, mit der die Hobbits noch irgendwie einen Begriff haben.
Wobei ganz kurz,
der Kalender,
der startet ja aber erst, nachdem sie sesshaft geworden sind.
Genau, vorher hatten sie keinen Kalender. Und darum beginnt er auch mit der Sesshaftwerdung im Auenland.
Und
der Kalender stimmt mit der...
Entschuldigung. Okay. Und deshalb ist der Bre-Kalender, geht auch 300 Jahre vor, weil auch da geht es um die Besiedlung in Bre.
Tja, ist ganz schön kompliziert.
Ja, jetzt aber, Maria.
Darf ich endlich was sagen?
Ja,
ich wollte gerade noch eine Anekdote aus unserer Welt erzählen.
Ja, gerne.
Dass man so standardisierte Kalender hat, ist eine ziemlich neue Sache. Und auch bis ins 18. Jahrhundert hinein galt zum Beispiel der gregorianische Kalender nicht unbedingt in England. Also auch im 18. Jahrhundert, was halt nicht so lange her ist, konnten die Leute in Europa sich nicht einigen, welchen Kalender sie benutzen wollten.
Wow.
Jetzt zurück zum Auenland-Kalender. Der Auenland-Kalender stimmt im Wesentlichen mit dem Truchsessen-Zeitrechnung überein, abgesehen vom April bis Juni, da ist der Auenland-Kalender einen Tag voraus und von Juli bis September ist der Auenland-Kalender einen Tag später. Und das liegt daran, dass diese Tage zwischen den Jahren und auch anders gelagert sind. Jetzt kommen wir zur größten Besonderheit des Auenland-Kalenders, was wir eben schon mal erwähnt haben, nämlich, dass jedes Datum im Jahr hat immer den gleichen Wochentag. Also was auch immer so fehlt, ist immer ein Montag oder was auch immer. Und das liegt daran, dass der Mittjahrestag und falls es einen Schalter gibt, falls wir in einem Schaltjahr sind, auch dieser haben keinen Wochentagnamen. Das fanden die Hobbits zu Hause recht bequem, aber nicht so bequem, wenn sie weiter reisten als bis Bre. Was man sich ja vorstellen kann, denn sie sind ja schon nicht übereinstimmend mit der Truchsessenzeitrechnung, also im Kalender, den alle anderen Leute benutzen. Und dann ist es nicht mal der gleiche Wochentag. Also stelle ich mir echt schwer vor. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die Hobbits nie gereist sind. Es war ihnen einfach zu kompliziert.
Eine interessante Ansichtsweise.
Möchtest du das nächste Zitat vorlesen?
Bei einem Blick auf den Auenland-Kalender wird man feststellen, dass der einzige Wochentag, an dem kein Monat begann, der Freitag war. So wurde es eine scherzhafte Redensart im Auenland, von Freitag dem 1. zu sprechen, wenn ein Tag gemeint war, den es nicht gab. Oder einen Tag, an dem sehr unwahrscheinliche Ereignisse eintreten könnten, etwa dass Schweine fliegen oder im Auenland Bäume laufen.
Mir gefällt diese Redensart, können wir die bitte etablieren?
Sie ist auf jeden Fall besser, als ich habe schon Pferde kotzen sehen.
Auf jeden Fall. Also zum Beispiel hier ein paar Vorschläge für euren Alltag, die ihr anwenden könnt, damit diese Redensart sich verbreitet. Zwei Silmaria-Folgen im Monat erscheinen erst, wenn am Freitag den 1. Tolkien hat das Silmarillion beendet am Freitag dem 1. Die letzte Tolkien-Publikation wird veröffentlicht, um Geld zu machen, am Freitag dem 1. Was noch? Jetzt fällt sich nichts mehr ein.
Weihnachten und Ostern fällt auf Freitag dem 1.
In der Tat, so ist es. Jetzt habt ihr Beispiele und bitte helft uns dabei, diese Redensart zu verbreiten.
Ich habe jetzt eine Siebdruckmaschine. Ich könnte uns T-Shirts machen.
Bitte.
Mit Freitag dem 1. vorne drauf.
Ja, ich beantrage offiziell ein T-Shirt. Gut. Mit Freitag dem 1.
Und wir können auch Buttons machen und solche Sachen. Also ne, jetzt kann ja die Produktion der Tolkien-Tag kommt ja. Wenn also jetzt noch neue Buttons. Ich meine, es gibt ja eh eine Handvoll neue, die es noch nicht gab beim letzten Tolkien-Tag. Aber falls es da draußen noch welche gibt und noch Wünsche gibt, dann...
Ich hätte gerne einen Freitag den 1. Button.
Ja, kriegst du.
Cool.
Aber ich würde dann machen am Freitag, dem 1., damit es ein bisschen griffiger ist.
Hm? Finde ich auch gut. Ja. Der Auenland-Kalender beginnt im Winter und zwar etwa 10 Tage vor unserem Kalender. Und jedes Jahr begann an einem Montag und endete an einem Freitag, was viele Leute sehr freuen wird.
Ich bin auch tatsächlich jemand, der immer guckt. Also es gibt ja solche und solche. Ich mag es, wenn ich irgendwie das neue Jahr an einem Montag starten kann. Also nicht so lange Urlaub nehme, bis halt mein erster Arbeitstag ein Montag ist, weil man einfach so richtig schön einfach eine ganze Woche rein startet. Das ist so der kleine Monk in mir.
Wie letztes Jahr, oder?
Ich habe ja immer bis mindestens, in Bayern ist ja der 6. Januar ein Feiertag.
Ah.
Also nehme ich halt immer bis mindestens zum 6. Urlaub, weil wir halt sonst immer noch Silvesterfeste feiern hatten. Aber dieses Jahr war es so. Dieses Jahr war mein erster Arbeitstag der 8. Januar und das war ein Montag.
Wow, cool.
Tja.
Wo waren wir? Es gibt 12 Monate im Online-Kalender mit jeweils 30 Tagen. Und außerhalb des Systems gibt es den letzten, den 1. Tag des Jahres und es gibt 3 Lethe-Tage zwischen Juni und Juli. Das ist quasi die Mittsommertage. Und die Hobbits verwenden auch eigene Monatsnamen, die sind in dieser Kalenderübersicht angegeben. Und ganz wichtig, das sind auch wieder Übersetzungen aus dem Original Hobbitisch. Und nicht, also die Namen im Kalender sind altenglische Namen, dazu werden wir gleich noch kurz kommen.
Ja.
Und in Bre wurden leicht andere Monatsnamen benutzt. Die Wochentage sind Übersetzungen der Quenya-Namen der Königszeitrechnung und die heißen Stertag, Sonntag, Montag, Trefstag, Havenstag oder Henstag, Meerstag und Hochtag. Also teilweise ähnlich wie bei uns, teilweise etwas anders, aber auch das wieder Übersetzungen. Schalltage gibt es alle 4 Jahre, außer im letzten Jahr des Jahrhunderts. Und da gibt es einen zusätzlichen Lethe-Tag. Und dieser zusätzliche Lethe-Tag, der eben im Mittsommer eingefügt wird, führt dazu, dass es nicht die Truchsessen zahlreich nicht ganz übereinstimmt. Und als Feiertage gibt es den Tag vor dem Mittjahrestag, das ist die erste Lethe, und den Tag danach ist die zweite Lethe und dann eben den Mittjahrestag. Und dann die Jultage, das ist der letzte und die ersten 3 Tage eines Jahres, die sind so um unser Weihnachten herum, was ja auch in einigen germanischen Sprachen noch als Jul bezeichnet wird. Und der Freitag, der Hochtag, war ab Mittag auch ein Feiertag. Und da sagt Tolkien noch so ganz nett, dass er den Freitag als Sonntag übersetzt hat, um uns nicht zu verwirren, aber das Thema hatten wir ja schon. Okay, jetzt kommen wir zum letzten Kalender.
Nee, noch nicht, weil ich wollte ja noch eine Kleinigkeit zum Auenland-Kalender sagen.
Oh ja, bitte.
Und zwar hatte ich für Einschlafen in Tolkiens Welt, habe ich den Arthapedia-Artikel mit der Auenland-Zeitrechnung eingelesen, der sehr lang geworden ist, weil er sehr ausführlich ist. Wer also mehr haben möchte, kann sich am Ostersonntag die Folge anhören, dann kommt die raus. Und da gab es halt eben so diese Schwierigkeit mit den altenglischen Namen. Und ich tue mich ja schon schwer bei den elbischen Namen, sodass wir dieses Mal was probiert haben, dass Anni, die noch ein bisschen besseres Altenglisch spricht als ich, jetzt auch nicht perfekt, aber es klingt auf jeden Fall viel eleganter, hat sie angefangen, die ganzen altenglischen Namen, auf den Bezug genommen wird, einzusprechen. Und ich schneide die halt immer entsprechend in die richtige Stelle rein. Das heißt, es wird die erste Zwei-Ton- oder Zwei-Stimmen-Aufnahme. Und ist ein super langer, interessanter Artikel. Wir packen euch eh mal zu allen Kalender die Adapedia-Artikel mit in die Shownotes, falls ihr da noch weitere Informationen holen wollt. Und wer sich zumindest den Auenland-Kalender nicht selbst durchlesen möchte, kann ihn sich dann ab dem 31. März auf der Tonspur anhören.
Sehr cool. Die Adapedia-Artikel,
ja?
Hat dich viel Zeit gekostet?
Ja, hat mich sehr viel Zeit gekostet, dieser Artikel.
Glaube ich. Was wollte ich gerade sagen? Die Adapedia-Artikel zu den Kalendern sind allgemein sehr gut in der Adapedia. Deutlich besser als in Talking Gateway. Das ist mal in der wenigen Punkte, wo Adapedia besser ist. Also wenn ihr da mehr Informationen wollt, dann lest euch auf jeden Fall mal durch. Und da gibt es auch diesen wunderschönen Kalenderübersicht-Artikel, wo quasi die alle Kalender, die wir gerade besprochen haben, in Einklang gebracht sind. Es ist natürlich wieder umstritten, wie genau man das machen soll und so bla bla bla, weil Zeitjahre und man weiß ja nicht genau, wann die Zeitjahre sind in diesen Zeitrechnungen. Darum, ich weiß alles nicht so genau, aber falls euch dafür interessiert, dann könnt ihr euch diesen Seite anschauen. Wo waren wir? Wir waren bei Schalltagen wir waren im neuen Zeitrechnung.
Genau.
Die neue Zeitrechnung basiert auf der Truchsessen-Zeitrechnung und wird eingeführt nach dem Ringkrieg, weil man das anscheinend als so wichtig erachtet hat, dass man jetzt einen neuen Kalender einführt. Und das Jahr beginnt jetzt nicht mehr im Winter, sondern im Frühjahr, und zwar am Tag der Ringvernichtung. Und das ist der 25. März im Auenland-Kalender und auch in der Truchsessen-Zeitrechnung. Und darum ist der 25. März der Tolkien-Lesetag. Der ist in unserem Kalender ungefähr, wie gesagt, man weiß es nicht so genau, der 18. März. Darum ist heute Neujahr. Die Monate hießen genauso wie in der alten Truchsessen-Kalender, begann jetzt aber mit Viresse, also im April, und bezogen sich aber auf Zeiträume, die im Allgemeinen 5 Tage früher begannen als vorher. Das heißt, man hat quasi wie ähnlich wie bei der gregorianischen Kalenderreform alles ein bisschen umgemodelt. Und es gibt 12 Monate mit je 30 Tagen. Es gibt auch weiterhin Tage außerhalb des Systems, und das sind die 3 Mitteltage zwischen September und Oktober. Und das ist der 23. bis 25. September Auenland-Zeitrechnung, beziehungsweise 24. bis 26. Truchsessen-Zeitrechnung, und ist damit quasi genau nach Frodos Geburtstag, der ja am 22. September ist. Die hat man ihm also quasi gegönnt, dass er 3 Tage frei hat nach seinem Geburtstag.
Sehr gnädig.
Schalltage gibt es alle 4 Jahre am Tag nach Frodos Geburtstag, der Kuomare genannt wird, außer am letzten Tag eines Jahrhunderts. Und diese Einrichtung, die wir auch schon im Königszeitrechnung und in der Truchsessenzeitrechnung hatten, nämlich dieses Schaltjahr alle 4 Tage aus am letzten Tag eines Jahrhunderts, der ist der Grund, warum die neue Zeitrechnung genauer ist als unser Kalender. Möchtest du mal vorlesen, was Adapedia dazu schreibt, Tobias?
Das Jahr hat also grundsätzlich 365 Tage. In jedem 4. Jahr, mit Ausnahme des letzten Jahres eines Jahrhunderts, wird nach dem 30. Javanni ein Schalltag eingeführt. Weitere Ungenauigkeiten werden im jeweils letzten Jahr eines Jahrtausends durch 2 Schalltage ausgeglichen. Das bedeutet, dass im Durchschnitt 1 Jahr nach der neuen Zeitrechnung 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 28,8 Sekunden dauert. Die Erde benötigt für eine Umrundung der Sonne 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden. Das Jahr nach der neuen Zeitrechnung ist also 17,2 Sekunden zu kurz. Die Zeitrechnung nach dem gregorianischen Kalender ist ungenauer. Dort wird jedes 4. Jahr ein Schalltag angefügt, mit Ausnahme der durch 100 teilbaren Jahre, es sei denn, das Jahr ist auch durch 400 teilbar. Ein Jahr nach dem gregorianischen Kalender ist demnach 26 Sekunden zu lang.
Hier die Petition, sofort zur neuen Zeitrechnung zu wechseln, um diese 8,8 Sekunden auszugleichen.
17,2 Sekunden.
Ja, aber der andere ist ja 26 Sekunden und der andere ist 17,2 und ja.
Aber da musst du es ja kombinieren. Wenn die einen sind 26 Sekunden zu lang und die anderen sind 17,2 Sekunden zu kurz,
ja,
ist ja eine Differenz von 43,2 Sekunden.
Okay, die sollten wir
gut überlegen.
ja, da hat Tolkien sich also richtig Gedanken gemacht, wie man merkt, und hat sich da als Kalenderreformer betätigt, was übrigens, wie wir gleich noch erfahren werden, war er da nicht der Einzige. Die Feiertage im Jahr sind vor allem Frodos Geburtstag. Der ist am 3. September, trotz dessen Zeitrechnung. Warte, ist das richtig? Moment mal, habe ich mich da verrechnet? September, 22. Nee, am 30. September, neue Zeitrechnung, ist Frodos Geburtstag. Und dann steht da noch, dass im Auenland das wohl nicht gefeiert wurde. Dafür hat man am 6. April gefeiert. Also Frodos Geburtstag hat man nicht so sehr als wichtig angesehen. Ja, und das sind die Kalender, die Tolkien beschreibt in diesem Anhang. Mir raucht ziemlich der Kopf.
Ja, es ist halt, wie gesagt, ich hatte mich ja jetzt nur mit dem Auenland-Kalender sehr ausführlich beschäftigt aufgrund des Adapedia-Artikels. Und aber gerade auch dein Einblick irgendwie in die Gesamtkalenderstruktur, also des unsrigen Kalenders, zeigt natürlich schon irgendwie, wie mannigfaltig komplex diese Thematik ist. Ja. Da darf einem auch mal der Kopf rauchen.
Dankeschön. Ich habe an dieser Stelle noch eine kleine Überraschung für alle Zuhörenden. Und zwar habe ich vor vielen Jahren, also es sind jetzt ungefähr so, da war ich so 15 oder so, habe ich mal einen Kalender erstellt in Word, der alle von Tolkiens Mittelerde-Kalender quasi zusammenfasst und den man sich tatsächlich an die Wand hängen kann. Oh. Ich garantiere nicht dafür, dass der tatsächlich richtig ist und dass ich da keine Fehler gemacht habe. Ich habe ihn eben mir nochmal angeschaut. Ich habe ihn anscheinend 2014 zum letzten Mal überarbeitet. Total gutes Design, lustige Schriftartenkombination.
Ein Originalmaterial eben.
Richtig. Ich werde mir nicht doch mal angucken, aber ich verspreche euch, dass wenn ihr diese Folge hört und ihr auf dtg.li/Kalender geht, ihr euch diesen Kalender runterladen könnt und ihn euch an die Wand hängen könnt. Ich werde den, wie gesagt, nicht mehr überarbeiten. Der wird genauso sein, wie ich den vor 2014 gemacht habe. Aber falls ihr Lust drauf habt, könnt ihr ihn euch ausdrucken.
Sehr cool.
Ist so richtig schön. Also der ist quasi doppelseitig. Also man hat immer die vorne die Tagesübersicht und auf der Rückseite so Informationen darüber, wie die Namen von den Monaten sind und dann auch, was in dem Monat passiert ist und solche Dinge. Also es sind sehr viele Informationen, die ich mir aus Adapedia zusammengesucht habe damals.
Cool.
Und ja, also es sieht wirklich ganz furchtbar aus, aber...
Ich bin gespannt. Also ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich werde ihn dann sehen, sobald ich den Link erstelle.
Ja, ich werde es hochladen irgendwann heute noch. Aber ja, ich garantiere, wie gesagt, nicht, dass der richtig ist. Ihr dürft mir gerne Fehler schicken und dann gibt es vielleicht eine dritte Auflage. Aber
alles klar.
Ich glaube, es gibt zwei Exemplare von diesem Kalender bislang. Also es könnte das dritte Exemplar sein.
Dann lass uns noch mal kurz zur Inspiration kommen.
Ja, ich hatte eben schon angeteasert, dass Tolkien nicht der Einzige war, der sich irgendwie mit Kalenderreformen beschäftigt hat. Und er hat auch einige der Sachen, einige der Besonderheiten seinem Kalender hat er sich nicht ausgedacht, vermutlich. Vor allem diese Sache mit den Tagen außerhalb der Monate, das hatten schon die alten Ägypter. In deren Kalender gab es nämlich auch Tage außerhalb der regulären Monate, die heißen epagomenale Tage. Epagomenal. Wenn ihr das googelt, dann kommt ihr zu ganz vielen Artikeln darüber. Diese Art von Tagen hat sich auch der französische Philosoph Auguste Comte zunutze gemacht, der von 1798 bis 1857 gelebt hat. Der hat nämlich 1849 einen reformierten Kalender mit zwei Tagen außerhalb der Monate und ohne Wochentage am Jahresende hat er vorgeschlagen. Und das ist quasi sehr ähnlich wie der Auenland-Kalender. Die Position dieser Tage außerhalb der Monate ist anders, aber auch er ist schon auf die Idee gekommen, die Wochentage wegzulassen, um immer den gleichen Wochentag an jedem Datum zu haben. Ich weiß nicht, ob Tolkien sich jetzt mit Auguste Comte und seinen Kalendern beschäftigt hat, aber Tolkien war auf jeden Fall nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist. Dann hat Tolkien sich noch bei weiteren realen Kalendern inspirieren lassen. Oder ich sollte sagen, von diesen altägyptischen Kalendern mit diesen epagomenalen Tagen hat er mit ziemlich großer Sicherheit gewusst. Also Tolkien war so ein bisschen interessiert, interessierte sich so ein bisschen für Altägypten. Also es kann schon sein, dass er das gewusst hat. Ob er August Kohn wusste, vermute ich nicht. Tolkien hat sich auch inspirieren lassen beim germanischen bzw. altenglischen Kalender. Der begann nämlich wie der Auenland-Kalender auch mit der Wintersonnenwende und auch die Kalendernamen sind etwas ähnlich. Tobias, möchtest du einmal zu dieser Kalenderübersicht im Anhang D gehen, von dieser Tabelle mit dem Hobbit-Kalender?
Ja.
Okay, ich lese dir jetzt die Kalendernamen im altenglischen Kalender vor und dann immer, wenn du einen ähnlichen Namen hast, musst du irgendwie Bingo schreien oder so, okay?
Ich mach Check.
Okay. Also der erste Monat hieß, okay, ich versuche es auszusprechen. Elfter Giuli.
Möb.
Ja, eigentlich schon. Das ist nämlich quasi der After Jewel, also der Nach Jewel.
Okay.
Dann als nächstes haben wir den Solmonath.
Bingo. Nee, Check, Entschuldigung, ja, wollte ja Check sein.
Ist nämlich der Solmath, der zweite Monat im Online-Kalender. Danach kommt der Chethmonath.
Check.
Rethe. Danach kommt als vierter Monat der Eostre-Monath.
Check. Astron.
Ja, richtig. Danach kommt der Frimilchi.
Check. Frimige.
Ja. Danach kommt Aerlitha.
Wahrscheinlich heißt das dann übersetzt vor Lithe.
Genau.
Und damit Check.
Damit danach haben wir die Alf der Lithe.
Was nach Lithe heißt.
Mhm. Danach kommt der Veodmonath.
Check. Wetmath.
Dann kommt Halekmonath.
Check. Halimath.
Dann kommt Winterfileth.
Da war er sehr kreativ. Winterfilth.
Dann kommt der Blotmonath.
Blotmath.
Und dann kommt der Juli.
Was dann wahrscheinlich der Vorjul übersetzt heißt.
Genau.
Da alles hat also Raubmord kopiert.
Knallhart geklaut hat er da. Und ein paar Abwandlungen, also er hat die Form ein wenig geändert. Wir haben jetzt nicht mehr zum Beispiel nicht mehr Solmonath, sondern noch Solmath, also Monath. Monat ist zu Math geworden, aber sonst, ja, hat der feine Herr sich da ordentlich bedient. Was natürlich daran lag, dass Tolkien sich beruflich sehr viel mit Altenglisch beschäftigt hat und daher diese Monatsnamen sehr gut gekannt haben wird. Und wie wir in der nächsten Folge besprechen werden, hat es einen Grund, warum Hobbits altenglische Monatsnamen haben.
Ich bin gespannt.
Weitere Inspiration. Der Beginn des Jahres im Winter, das hatte ich schon erzählt, ist mit der Tradition der Römer, wo nicht ganz klar ist, warum die das gemacht haben, aber es war auf jeden Fall so. Und jetzt kommen wir noch zu der wichtigen Sache, nämlich zum 25. März, also dem Tag des der Ringvernichtung, was ja irgendwie so der wichtigste Tag im Herrn der Ringe ist. Und dazu hat Tolkien etwas geschrieben in diesem Guide to Names in the Lord of the Rings. Und zwar im Eintrag zu Jul, also dem, wo wir eben auch schon über Vorjul und Nachjul geredet haben. Und da schreibt Tolkien, das Fest der Wintersonnenwende war kein elbischer Brauch und wurde daher im Bruchtal nicht gefeiert. Die Gefährten jedoch verließen Bruchtal am 25. Dezember, was da keine Bedeutung hatte, da Jul oder seine Entsprechung der letzte Tag des Jahres war und der erste des nächsten. Aber der 25. Dezember, der Aufbruch, und der 25. März, Erfüllung der Aufgabe, wurden bewusst von mir gewählt. Was Tolkien da ein bisschen verklausuliert sagt, ist, dass es kein Zufall ist, dass die Gefährten am 25. Dezember Bruchtal verlassen und es ist auch kein Zufall, dass der Ring am 25. März zerstört wird. 25. Dezember, das wissen wir alle, ist Weihnachten. Aber was ist am 25. März? Am 25. März sind mehrere wichtige Ereignisse fürs Christentum angeblich passiert. Also der Tag hat traditionell eine sehr wichtige Bedeutung. Immer noch wird gefeiert im Tag der Festverkündung des Herrn. Das ist, falls wir unsere Bibelkenntnisse rauskramen, der Tag, an dem der Engel zu Maria kommt, um ihr zu sagen, dass sie schwanger ist. Das ist das Festverkündung des Herrn. Aber dieser Tag hat noch mehr Bewandtnis. Und es gibt da auf Englisch einen sehr guten Blogpost drüber von Tea with Tolkien. Das ist eine katholische Tolkien-Bloggerin. Die hat einen Blogpost geschrieben über warum der 25. März so wichtig ist im Christentum. Und daraus habe ich das zitiert sie aus der Catholic Encyclopedia. Das ist quasi ein Wörterbuch oder ein Lexikon über den Katholizismus. Und da habe ich ein Stück raus übersetzt. Möchtest du vorlesen, Tobias?
Ja, sehr gerne. Noch ein kleiner Hinweis. Tea with Tolkien gibt es auch als Podcast. Also sie hat auch seit einiger Zeit einen Podcast. War das jetzt 219 oder 213?
210.
Ah, ja, Entschuldigung, ich brauche eine Brille. Das gesamte christliche Altertum hat, entgegen allen astronomischen Möglichkeiten, den 25. März als den eigentlichen Todestag unseres Herrn anerkannt. Auslassung. Es wird argumentiert, dass die Ankunft unseres Herrn und sein Tod mit der Erschaffung und dem Fall Adams zusammengefallen sein müssen. Und da die Welt im Frühling erschaffen wurde, wurde auch der Erlöser kurz nach dem Frühlingstag-Nachtgleiche gezeugt und starb. Die antiken Die antiken Märtyrologien, Verzeichnis der Märtyrer und Heiligen, ordnet dem 25. März die Erschaffung Adams und die Kreuzigung unseres Herrn zu, außerdem den Sturz Luzifers, den Durchzug Israels durch das Rote Meer und die Opferung Isaaks.
Um es zusammenzufassen, alle wichtigen Ereignisse sind am 25. März passiert, sagen die antiken Christen. Und darum hat Tolkien diesen Tag gewählt, weil es eben ein so signifikanter Tag war für seine Religion. Und auch wenn das vermutlich nicht stimmt, Jesus ist vermutlich auch nicht am 25. Dezember geboren. Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber und auch ob er am 25. März gestorben ist, weiß man nicht. Aber so haben eben die antiken Christen das gesehen. Tatsächlich war es so, dass noch relativ lange der 25. März auch als Neujahrsfest, also als erster Tag des Jahres gefeiert wurde. Und dazu schreibt ein Mann namens Richards, der ein Buch namens Mapping Time geschrieben hat, was quasi so das beste Buch ist über Kalender, was man so finden kann für, was jetzt nicht super wissenschaftlich ist. Da schreibt er, die christliche Kirche, dem Wunsch folgend heidnische Bräuche hinter sich zu lassen, bevorzugte es, das Jahr mit einem christlichen Fest zu beginnen. Ein logischer Tag wäre der Festverkündung des Herrn am 25. März. Daher wurde zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten, einschließlich England bis 1752, der 25. März als Neujahr gefeiert. Einige Christen bevorzugten Weihnachten, andere entschieden sich für Ostern, wieder andere bevorzugten den 24. oder 29. September.
Yes.
Also auch hier wieder ein historischer Bezug, den Tolkien hier macht. Der 25. März ist ein wichtiger Tag. Was man auch noch anmerken kann, ist, ich hatte es erwähnt, diese Tag und Nacht gleich, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Das findet im Frühjahr entweder am 19., 20. oder 21. März statt. Also relativ nah am 18. März, was der 25. März Auenlandzeitrechnung bei uns ist. Und die Tag-Nacht-Gleiche im Herbst findet am 22., 23. und 24. September statt, was, wenn man es genau übernimmt, eben der 22. September ist Frodos Geburtstag. Also es scheint so, dass Tolkien sich sowohl beim Untergang des Ringkriegs als auch bei Frodos Geburtstag eventuell auch an den Tag-Nacht-Gleichen orientiert hat.
Das muss man
alles... Um es in anderen Worten zu sagen, alles macht Sinn.
Ja, und vor allem muss man es ja auch alles irgendwie noch im Kopf behalten.
Ja. Also ich glaube, dieser Anhang ist vielleicht sogar noch mehr als die Anhänge E und F, die wir besprechen werden, eigentlich der Beweis, wie detailliert Tolkien sich auseinandergesetzt hat mit seiner Welt. Vermutlich sogar etwas zu detailliert, möchte man sagen. Ich glaube, es hätte ihm absolut niemand übel genommen, wenn er einfach unseren Kalender übernommen hätte. Aber hat er nicht.
Ja, aber dass er es halt auch sehr genau genommen hat, das wissen die, die in Milwaukee in der Ausstellung waren. Da gibt es ja in dem großen Raum hinten links, also wenn du in den Raum reinkommst, auf der rechten Seite, wenn man dann mit dem Kopf dahin steht, links, gab es ja eine Aneinanderreihung an Papieren, in dem Tolkien ganz genau aufgeschrieben hat, an welchem Datum welche der Gruppierung, also an dem Herrn der Ringe, sich die Gruppen ja getrennt haben, was, wo, wann passierte, damit das auch ja alles zeitlich stimmte.
Ja.
Und das noch Tolkien bevor es Wikipedia oder Wikis gab oder Computer in der Form, sondern halt wirklich handschriftlich alles notiert, um halt irgendwie diesen Überblick über die Zeittafeln zu halten. Und da vorzustehen, das war einfach atemberaubend.
Ja, also das brauchte er natürlich auch, um seine Geschichte planen zu können, damit das alles passt mit den verschiedenen Handlungssträngen. Was er auch gemacht hat, ist, dass er wohl für die Mondphasen im Herrn der Ringe wir kennen es, die Mondphasen, auch schon ein Meme mittlerweile. Da hat er wohl die Mondphasen von 1941 bis 1942 benutzt, also die tatsächlichen Mondphasen, als Orientierungspunkt. Falls ihr euch dafür interessiert, wie man Tolkiens Kalender umrechnen kann zu unserem Kalender, da verlinke ich euch auch eine Seite, leider wieder nur auf Englisch, aber es gibt ja gute Übersetzungstools, wo das alles haarklein aufgedröselt ist, wie man das macht und welche Argumente es gibt, warum Kalender dann und dann beginnen und so weiter. Das ersparen wir euch an dieser Stelle mal. Ja. Puh, jetzt sind wir schon wieder bei fast 2 Stunden angekommen. Wie kann das sein? Das ganze Ding hat doch nur 20 Seiten oder so.
Ja, aber es steckt halt einfach unglaublich viel drin in der Thematik. Und ich meine, dass du so ein ausgesprochenes Fable dafür hast, wusste ich jetzt auch nicht. Aber
man lernt immer wieder neue Sachen über Menschen.
Ja, ich gucke gerade, ich meine mich nämlich dumpf zu erinnern, dass zu den Mondkalendern es auch etwas in der Ausstellung seiner Zeit gab.
Zu den Mondphasen meinst
Dates
du?
Dates of Moons according to Shire Reckoning Years 1418, 1419. Ausstellungsstück 103.
Das wird dann vermutlich diese, wo er sich Notizen gemacht hat, wann das war, damit er da nicht durcheinander kommt.
Ja. Der September und also, ne, wann ist Neumond, wann ist Vollmond und alles aufgezeichnet. Ist schon ein geiles Instrument.
Ja, da merkt man auch, Tolkiens Kalender sind ja alle Sonnenkalender. Also da geht es ja nicht um Mondphasen und so. Aber trotzdem spielen die Mondphasen natürlich eine wichtige Rolle für die Leute in der Geschichte, weil sie die noch als einfaches Zeitmessungsinstrument benutzen konnten.
Ja.
Was wir ja heute gar nicht mehr so gewohnt sind, irgendwie zu gucken, ob es Vollmond ist oder so. Außer man macht irgendwelche Rituale oder kann dann nicht schlafen.
Wobei, da gibt es ja mittlerweile auch genügend wissenschaftliche Studien zu, dass der Mond direkt jetzt keinen Einfluss hat. Also der Vollmond.
Was? Man soll sich gar nicht zu Halbmond die Haare schneiden oder wie das immer ist?
Oder Kackhörnchen verbuddeln. Nein, ich meinte das, ich meinte das mit Schlafstörung wegen Vollmond.
Ah, okay. Sei man schläft mit offenem Vorhang.
Ja, da wird man wahrscheinlich eher zum Werwolf als Jetzt habe ich aber doch noch mal eine ketzerische Frage, liebe Maria. Ich bin nämlich jetzt gerade auf diesem Kalender, wenn ich jetzt den richtigen Link öffne, ansonsten scrolle ich einfach noch mal nach unten. Da. Und wenn ich da jetzt, vielleicht verstehe ich ihn ja auch einfach nur falsch. Aber
bei welchem Kalender bist du?
Jetzt bei hier dieses GitHub.io, Shire Reckoning.
Reckoning, ja.
Und wenn ich da jetzt einfach mal den 18. März 2024 eingebe, dann sind wir aber nach einem Auenland-Zeitrechnung am 28. März und nicht am 25.
Das liegt daran, dass der eine andere Umrechnung benutzt als, die Kalenderübersicht, nach der ich mich jetzt orientiert habe.
Okay. Man sieht, so einfach ist das gar nicht.
Ich krieg den 26. eingezeigt. Warte, welches ist denn das? Shire Reckoning, 26. Stuart's Reckoning, 26. New Reckoning, 16. März.
Was ist Start Reckoning from? Was hast du da als Wert?
Warte. 18. Hä? Warum nimmt ihr das nicht? 18. So. Ah ja. Bei mir geht der immer auf den 16. zurück. Hä? Also irgendwie kriege ich das nicht ans Laufen, dass er die richtige Zahl auswählt, weil der bei mir springt immer zum 16.
Okay. Also laut dem wäre halt, also ich habe jetzt eine Start der Berechnung, zeigte bei mir irgendwie automatisch den 21. ein. Das ist synchronisiert mit Mid-Year's Day with Modern Summer Soltic. Da kann man ja noch, man kann da ja irgendwie 5 unterschiedliche Sachen angeben, mit wem er oder was er synchronisiert werden soll.
Ja, das ist eben die Sache. Also diese Webseite ist halt eben die möglichst komplexe wissenschaftliche Überlegung, was alles möglich ist. Und wenn man sich den Text durchliest, dann merkt man, dass halt quasi nichts klar ist. Also man weiß überhaupt nichts.
Okay.
Wenn man aber über diese Kalenderübersicht auf Wikipedia geht, die eben die Sachen etwas vereinfacht und die, wenn ich es richtig verstehe, davon ausgeht, was Tolkien schreibt im wie es im Anhang, nämlich dass, habe ich das irgendwo hier drin? Gucken. Moment.
Auf jeden Fall kann man sich die ganze auch als iCalendar-Datei runterladen.
Genau, damit man immer richtig ist. Genau, also Tolkien schreibt, es scheint jedoch, dass der Mittjahrestag möglichst annähernd mit der Sommersonnenwende übereinstimmen sollte. In diesem Fall waren die Auenland-Daten den unseren tatsächlich um etwa 10 Tage voraus und unser Neujahrestag entsprach mehr oder weniger dem 9. Januar im Auenland. Und auf dieser Aussage basiert, soweit ich weiß, diese Kalenderübersicht.
Ah, okay.
Genau, der 1. Januar ist 9. Januar Auenland-Kalender und aufgrund des Auenland-Kalenders sind dann die anderen Kalender da eingerechnet.
Okay.
Das heißt, diese Webseite ist das möglichst komplizierte und der Kalenderübersicht ist das für den täglichen Gebrauch.
Wunderbar. Dann sage ich vielen lieben Dank.
Ja.
Für diese erhellende Sachen. Hausaufgabe sind dann natürlich die letzten beiden Kapitel des Anhangs. Und da wäre jetzt die Frage, wann du Zeit hättest zur Aufnahme.
Zum Beispiel am 18. April.
Ja, das sieht sehr gut aus bei mir. Das heißt, ihr habt Zeit bis zum 14. eure Sachen zu schicken.
Ja.
Eure Fragen, Anmerkungen etc. etc. Bleibt für mich die Frage, wie dein Tee war?
Er hat nach Nelken geschmeckt, was erstaunlich war, weil er so nach Nelken roch. Durchaus solider Kräuter, Früchte, Tee. Kann mich nicht beschweren.
Das ist doch schön. Ich, wie gesagt, meine Apfelschorle schmeckt halt nach Apfelschorle. Wer das Mischungsverhältnis wissen möchte, 200 Milliliter auf 800 Milliliter, also 2 Teile Apfelsaft, 8 Teile Wasser.
Wow.
Ja. Gut. Dann war es das von meiner Seite.
Ja, ich habe auch absolut nichts mehr zu sagen.
Wir sehen uns vorher, das Wochenende davor, der nächsten Aufnahme.
Bei der Ideenschmiede.
Korrekt. Und dann nehmen wir kurz danach auf. Und dann sehen wir uns eine Woche drauf schon wieder.
Was ist eine Woche drauf?
Pond.
Ach ja, Helferwochenende.
Oh.
Ja, jetzt geht's los.
Ja. Mein erstes freies Wochenende ist irgendwie Mitte Juni.
Ja, ungefähr so sieht es bei mir auch aus.
Dementsprechend, dass 2 Silmaria-Folgen in einem Monat erscheinen, passiert dann, wenn der erste auf einem Freitag fällt. In diesem Sinne,
lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.